Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Es ist ein Wunder, dass er in Berlin ist und gerade nicht in der Weltgeschichte rumtourt und sich seinen ersten Abend für uns geblockt hat, obwohl er nur wenige Tage Guestspot in Berlin bei Sticks and Stones macht. Willkommen, Alex Dörfler.
Hi.
Hallöchen.
Und das schön, dass du da bist.
6 Stunden Autofahrt.
6 Stunden Autofahrt hat er hinter sich.
Ein bisschen rumgebürzt. Das
Parkschein-Desaster in Berlin.
Man hätte es auch schneller haben können.
Man hätte es schneller haben können, mit der nachhaltigen Bahn zu fahren.
Ich gehe gleich, das ist mein Stichwort gewesen, schnell. Ich fange jetzt ganz schnell
Quickies
an.
Mach das.
Alex, ich stelle ein paar Fragen.
Hau raus.
Entweder oder Fragen. Lieber Rotary oder lieber Spule?
Beides.
Beides. Streetshop oder Privatstudio?
Privatstudio.
iPad oder Handarbeit?
Beides gut, aber iPad ist auf jeden Fall, hat einiges einfacher gemacht.
Ja, benutzt du auch aktuell?
Benutze ich auch aktuell. Durchs Reisen irgendwie kein Zeug dabei gehabt und dann am iPad angefangen und jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr Papier gezeichnet, weil es einfach zu einfach ist. Und ich benutze es eigentlich genauso, wie ich es auch Papier benutzen würde. So.
Ja.
Auf jeden Fall praktisch.
Gehe ich voll mit.
Ja, ein bisschen gruselig, dass Apple irgendwie so Tattoo-Industrie neu geschrieben hat durch das ganze iPad-Ding.
Ja.
Für sich gewonnen hat.
Ja, so jeden Fall schon
alles
verrückt, aber macht es halt wirklich einfacher.
Ja, gerade bei dem Reisenden auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, diese Schreibtisch-Chaos im Van.
Ja, oder ich hatte auch voll viele Sachen nicht dabei und keine Ahnung, so vorkolorieren und sowas ist ja auch eine Sache, die da einfach schnell geht. Ja. Ich habe immer mit Transparentpapier in verschiedenen Ebenen gearbeitet quasi und das ist natürlich mit dem iPad dafür gemacht.
Ja, hoffe ich, das ist schon die Vorarbeit gewesen. Freehand oder Stencil, was bevorzugst du?
Stencil.
So, definitiv.
Klar, zum Anpassen halt irgendwelche Sachen noch reinmalen, aber ein gutes Stencil ist ein gutes Stencil.
Das sehe ich genauso. Deine Arbeit basiert auf Tattoo Flash Wannado oder malst du lieber für den Kunden direkt Custom Design?
Ich mal lieber für den Kunden direkt. So, selbst wenn das Wannados sind, verändere ich die meistens dann eh nochmal, bevor ich sie tätowiere, weil ich dann nie damit zufrieden bin, wenn ich es einmal so gezeichnet habe. Nee, ich finde das gut, wenn Leute eigene Ideen haben und das, klar, muss man die ein bisschen zurechtweisen und vielleicht ein bisschen runterschrauben, weil die meisten Leute, wenn es um eigene Ideen gibt, dann immer zu viel reinpacken wollen. Aber ist schon schöner, wenn die Leute selber einen Plan haben, was sie haben wollen.
Wie lange ist die Halbwertszeit bei dir für ein Wannado? Wann findest du deinen eigenen Wannado schon wieder zu alt, als dass du wieder keinen Bock mehr drauf hast?
Direkt nachdem ich sie gemalt habe.
Ja.
Also es ist halt echt, ich habe die Dinger dann fertig und poste dann auch was. Meistens mache ich eh keine Wannados, das ist dann eh nur so Vorbereitung auf ein Guestspot, wenn ich viel Zeit habe und in absehbarer Zeit irgendwie Sachen machen muss und noch ein paar Termine fehlen, sind die Leute natürlich schon eher empfänglicher, wenn die schon das Design vorher sehen. Aber
du findest es dann eigentlich schon wieder zu alt.
Genau, so, also macht schon mehr Spaß, wenn die Leute irgendwie sagen, ey, mach mal das und das, so, dann macht man halt nochmal was ganz Neues und kann sich da so ein bisschen neu erfinden.
Mhm.
Die nächste Frage erübrigt sich fast, aber ich frage es ja trotzdem, Walk-in oder Stammkunden?
Stammkunden auf jeden Fall. Also Walk-in bin ich, glaube ich, nicht der Typ für, da bin ich nicht spontan genug für. Also, wie gesagt, meistens habe ich die Sachen halt fertig, wenn der Kunde im Laden steht und dann kann es direkt losgehen. Deshalb bin ich auf jeden Fall lieber vorbereitet als spontan.
Hm. Aber so Stammkunden, wenn man quer um die Welt reist, du baust halt überall Stammkundschaft einfach aus und klapperst die dann immer wieder ab, oder?
Ja, in Deutschland sind das auf jeden Fall Leute, die natürlich dann immer wiederkommen und gerade wenn man irgendwie größere Projekte macht oder so. Allerdings habe ich deshalb auch den Stil, den ich so mache, auch explizit eigentlich deshalb gewählt, weil ich am Anfang so Arme und Großprojekte angefangen hatte und da Leute dann nach einem Jahr oder so wieder kamen und ich das dann weitermachen musste und dann hat man natürlich dann weniger Lust drauf. So, von daher habe ich alle Sachen immer so ausgelegt, dass die quasi in einer Sitzung fertig werden könnten und durch das Stickern, was eigentlich so ein Flash-Ding vom Traditional ist, das nur eine Nummer größer im Neo-Traditional zu machen, Gibt einem auf jeden Fall die Freiheit, dass keiner sagt, ey, ich habe noch was Angefangenes und deshalb musst du jetzt wiederkommen, sondern ich habe immer alles fertig und deshalb kann ich auch so lange wegbleiben, wie ich will, weil ich fange keine Arme an und lasse die Leute da mit einem halben Arm stehen, sondern die Sachen sind immer fertig und dann kann die nächste Tätowierung kommen und, oder die lassen das halt irgendwo anders den Arm weitermachen, weil quasi der Rest vom Arm noch nicht angefangen ist.
Das wäre auch meine Frage gewesen, das geht doch für dich vollkommen klar, wenn du halt Kollegen an deine Arbeiten ranarbeiten.
Ich bin ja selber so ein Sammler, also ich finde das total geil, wenn die Sachen gestickert sind, quasi so nah an das nächste Motiv ran, dass es gut aussieht und dann aber quasi den Leuten selber die Option lassen, ob sie weiter von mir den kompletten Arm haben möchten oder eine Lücke, oder ich mache selber natürlich auch viele Leute, die schon von vielen anderen Leuten, von vielen anderen guten Tätowierern Tätowierungen haben und dann ist es eher so ein Sammeln und ich sammle halt auch, meine Arme sind auch von verschiedenen Leuten zusammengestickert und wenn das alles sich in einem einigermaßen gleichen Stil bewegt, sieht das ja am Ende auch alles zusammenpassend und gut aus. Mhm. Von daher ist es eigentlich ganz geil, wenn man Kunden hat, die ankommen und sich erstmal eine geile Sammlung von allen möglichen anderen Leuten anguckt, so, da hebt natürlich ein bisschen den Druck, aber es ist eine schöne Sache. So,
auf jeden Fall. Weil, oder?
Genau, es gibt ja heutzutage auch echt viele Leute, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und dann explizit dann zu den Leuten gehen, die sie geil finden. Und dadurch entsteht auf jeden Fall eine gute Sammlung.
Ich fand es auch cool, das hatten wir gestern, ne? Dieses, dass man eigentlich als jemand, wie jetzt auch ich ein Sammler ist, kuratiert man ja die Tätowierer auf seiner Galerie quasi. Ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
So wie so eine Ausstellung aus mehreren vom Stil ähnlich zusammenpassenden irgendwie Tätowierern. Fehlt einem nicht, so ein Sleeve dann mal zu machen? Oder so ein Rücken?
Ja, also Rücken mache ich ja auch. Das sind ja auch alles zusammenhängende Sachen. Ich habe manchmal schon auf jeden Fall Bock auf größere zusammenhängende Projekte. Auf der anderen Seite geht mein Stil, den ich mache, auf jeden Fall eindeutig in eine Richtung, die so ein bisschen Patchwork-mäßig ist und halt irgendwie die Sachen alle am Ende zusammenpassen und das auch nach einem Arm aussieht und vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrund dazukommt, aber dass die Sachen auf jeden Fall alle einzeln
funktionieren.
Also der Arm wird nicht von Anfang an einmal komplett durchgeplant, sondern mit jeder Sitzung kommt eine neue Idee. Dadurch hat man natürlich den Vorteil, dass meiner Meinung nach die Leute immer wieder mit frischen, guten Ideen kommen und nicht irgendwie einmal, ich will das und das auf dem Arm haben und dann fängst du mit den Hauptmotiven an und danach ist eigentlich nur noch Lücken füllen. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn da so ein Wachstum da ist, weil man macht das ja nicht in einem Monat, sondern man macht das vielleicht in einem Jahr oder mehreren Jahren und dann ist dann immer wieder eine frische Note zu jeder Tätowierung.
Und die Story entwickelt sich ja dann
genau, auch nochmal. Genau, die Story entwickelt sich ja. Und außerdem, kundenmäßig hat sich da ja auch einiges getan. Das sind ja alles Leute, die richtige Sammler geworden sind, die richtig von den richtigen Plan haben, von wer noch auf dem Markt ist und die selber, was früher eigentlich nur so ein Ding war unter Tätowierern, so dass man halt irgendwie in den Laden kommt und sagt, hey, geil, das ist von dem, zeig mal den Rest, was hast du noch so? So, es gibt ja auch ganz viele Kunden, die das genauso machen, die genau nur zu geilen Leuten gehen, die sie selber gut finden und sich da so das Beste mit abholen. So.
Da verschwimmt auch die Grenze zwischen Kundschaft und Kollegen. Ne?
Total.
Man kann nicht mit Sammlern auf einer Ebene reden. Die wissen nichts über Maschinen, so, aber die kennen sich mit den ganzen Studios aus, Leuten aus.
Genau. Also, und das ist auf jeden Fall schön. Ich kenne auch ganz viele Leute, die explizit bei Kundenanfragen gerade solche Leute natürlich bevorzugen, weil so die ganzen Spanier, die lieben das, wenn da Leute kommen, so, ey, wir haben vom Alex schon Sachen, ey, super geil, geil, da setze ich was daneben. So, das sind alles Leute, die dann natürlich auch richtig Lust haben, sich auch den Rest von der Sammlung noch ein bisschen anzugucken. So, das ist eine schöne Sache, das ist ein schöner Austausch. Und die Kunden haben natürlich alle völlig den Plan, was so los ist. So, meistens schon mehr als man selber.
Ja.
Klar, verstehen nichts vom Tätowieren, aber die wissen auf jeden Fall alle heutzutage genau, was sie wollen. So, das ist eigentlich eine schöne Sache.
Also ich stelle fest, dass es gibt Leute, die haben so einen Geschmack und dann sind sie vielleicht jetzt, zum Beispiel wir arbeiten noch oft zusammen, durch Leute, dass es einfach ein ähnlicher Geschmack ist und die suchen sich das dann so aus. Jetzt nicht so, weil sie mich unbedingt kennenlernen wollen, sondern sagen, hey, das passt gut, mir gefallen die Sachen von Alex, dann will ich auch was von Sebastian haben. Das ist dann so eine ähnliche Gruppe, finde ich.
Total.
Ganz spannend, in welcher Gruppe man dann
ist. Wie wir das halt auch schon hatten, hatte ich das auch schon mit ganz, ganz vielen anderen Tätowierern, dass ich quasi dieselben Kunden hatte, die immer wieder zu denen gehen und dann immer wieder zu mir kommen. Und ich mich aber, ich jedes Mal die Arbeit von dem anderen abfeiere, wir uns aber als Tätowierer selber noch nie begegnet sind. Das ist ja total lustig, dass man total viele Kunden gemeinsam hat und sich dann auch so, oh geil, bestellen wir das nächste Mal schöne Grüße so.
Ja, die
sind
gut bestellt.
Genau, aber eigentlich hat man sich selber noch nie getroffen und dann trifft man sich irgendwann und dann ist so, dann ist gleich ein Gesprächsthema da, so, ey geil, ja klar, ich kenne deine Arbeiten so, wir haben gemeinsame Kunden so und da ist so irgendwie dann direkt so eine Verbindung da. Als würde man sich schon jahrelang kennen, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Mhm. Nur weil man die ganze Zeit seine Arbeiten anguckt, während man da...
Hat man das schönes Gefühl, man kennt sich irgendwie. Ja,
die Kunden tragen auch Geschichten so hin und her. Ja. Ne? Also ich frage da gerne mal nach, so wie ist es mit dem Laden und so, bla, wie machst du das so?
Also genau, man bräuchte ja dann auch so ein bisschen
auf. Ja, so Kommunikationsmittel auch. Deswegen, also früher war es glaube ich so, dass Leute gesammelt haben, weil sie eigentlich den Tätowierer gesucht haben. Also einfach durch schlechte Erfahrungen gewechselt sind. Und jetzt ist so... Die wissen schon ganz genau, wer wohin soll, wer mit wem zusammenarbeitet. Und das finde ich eine neue Qualität. Schätze ich auch.
Und genau das sind ja auch dann solche Leute, die dann halt, ich will explizit keinen Sleeve oder keinen Arm, weil dann habe ich ja keinen Platz mehr für was anderes. Ja. So. Ich finde den seine Arbeiten geil, aber ich finde auch deine Arbeiten geil. Also von da lasse ich mir jedes Mal was Handgroßes machen oder halt irgendwie eine überschaubare Stelle, dass ich dann auch Platz habe, um von jemand anderem noch was mitzunehmen. So, das ist ja wie Kunst sammeln, das ist ja wie ein Bild kaufen von jemandem.
Wandelnde Galerie fand ich gut. Ich hatte immer die Idee, dass man könnte sogar noch weitergehen und zusammenarbeiten, dass die Motive von den Leuten interagieren miteinander. Also manchmal hatte ich, weil das hatte ich glaube bei Max war das so, da habe ich ein Profil gemacht und Christoph hat einen hängenden Affen irgendwie daneben gemacht, der irgendwie der Frau irgendwie so an der Nase rum, also der hat explizit auch drauf...
Ist ja auch so ein Ding, was gerade voll... im Trend ist sozusagen. Die Spanier machen es ja relativ häufig so, dass sie halt irgendwie mit vielen ähnlichen Neo-Traditional Arbeiten zusammenarbeiten und dann halt irgendwie zwei Tätowierer dann in einer Tätowierung das Gleiche machen. Und dadurch, dass die Stile ja schon relativ ähnlich sind und dass dann nur irgendwie jemand, der sich auch wirklich mit dem Stil auskennt oder das sehr streng verfolgt, sehen kann, wer was gemacht hat. Aber im Endeffekt ist es dann eine Tätowierung, die von zwei verschiedenen Tätowierern gemacht wurde.
Ja. So von Toni und Alvaro, ich letztens schon so zwei Gesichter mit Mann und Frau, die irgendwie in einer Interaktion sind, sehr schön, sehr ähnlich, aber trotzdem...
Ja, ist natürlich halt praktisch, wenn du dann dann auch noch zusammenarbeitest und dann viele Kunden dann auch kommen, geil, aber bei dem gleichen Laden, ich will von euch beiden was haben, geil, dann macht doch mal irgendwas, was zusammenpasst.
Ja, auf jeden
Schöne
Fall.
Schöne Sache auf jeden Fall.
Mhm. Nächste Frage, um das nicht zu verlieren, lieber Backpiece oder Handrücken?
Beides ist ein Reiz auf jeden Fall. Ein Handrücken ist natürlich einmal und fertig und ein Backpiece ist halt irgendwie Minimum 4 bis 10 Sitzungen. So, kommt dran, was du da hinmachen willst.
Fühlt sich die Verantwortung bei einer Hand größer an als bei einem Backpiece?
Nee.
So wegen der Sichtbarkeit?
Nö, ich finde, also sich von jemandem die Hand tätowieren lassen, ist immer eine Ehre. So. Von daher bin ich da auf jeden Fall schon dann... fühle ich mich auf jeden Fall geehrt, wenn ich das machen darf, weil das sind, wie ich eben schon gesagt habe, oft Leute, die auch von anderen geilen Leuten was haben so. Und wenn ich das dann machen darf, finde ich das sehr cool. Ein Backpiece ist, da spielen ja natürlich auch noch eine Menge mehr Faktoren mit rein. So, gehst du jemanden, weil du weißt, dass er schnell ist, dass er es hinkriegt. Du gehst zu jemandem, der schon viele Rücken gemacht hat, weil ein Rücken ist halt auch nicht einfach zu machen oder ist auf jeden Fall schöner, wenn das jemand ist, der schon in seinem Portfolio viele Rücken drin hat, dann weißt du, okay, geil, dann ist der fühlt sich damit wohl, der kann das gut. Eine Hand ist eine kleine Tätowierung, die lässt man mal schneller machen als ein Rücken. Da muss man sich quasi mental ein bisschen länger drauf vorbereiten. Aber wenn ich mich entscheiden kann, natürlich erstmal die Hand, weil die ist dann natürlich schneller vorbei. So.
Genau, darauf wollte ich hinaus, dass ein Backbeat halt eine Heidenarbeit ist.
Ja, halt mag ich trotzdem auf jeden Fall, aber kommt es an, wie schnell man den Leuten vorankommt, kommt auch an, wie gut die Leute aushalten, weil man fühlt ja auch immer mit den Kunden so ein bisschen selber mit und wenn die halt richtig am Leiden sind, dann ist das für dich natürlich auch anstrengend zu arbeiten und du fühlst halt mit denen mit und weißt, was sie da gerade durchmachen. Von daher ist eine Hand auf jeden Fall eine sicherere Bank.
Definitiv oder auch ein guter Starter. Ne?
Ja.
Ich lerne dich erstmal kennen, bevor wir da so ein Riesenprojekt machen. Wie sieht es aus, so Lidocain, TKTX, Emla? Ist das okay für dich oder willst du, dass die Leute mit purer Willenskraft da durchgehen?
Es kommt ganz auf den Typ drauf an. Also manche Leute haben halt einfach nicht so ein hohes Schmerzempfinden, die stecken das easy weg. Und ich hatte, wie ist es am nächsten Tag bei jemandem die gleiche Stelle und der quält sich halt total durch. Und wenn er sich so sehr quält, dass das Arbeiten auf jeden Fall schon darunter leidet, dann soll er gerne Creme nehmen. So, wenn er das mit mir vorher abgesprochen hat, finde ich, das ist keine verwerfliche Sache. Und wenn man als Tätowierer weiß, damit umzugehen, quasi nicht überdosieren und Emler zum Beispiel nicht bei offener Haut irgendwie zu benutzen, sondern halt irgendwie vorher und dann ist gut. Bei Emler muss man halt auch sagen, gut, es ist dann halt eine Stunde geil, aber danach ist es genauso
kommst
beschissen.
Kommst zurück. Kommst doppelt zurück.
Finde ich vollkommen okay, so Helfer zu benutzen, bei, wenn die Person sehr schmerzempfindlich ist. So finde ich das nicht verwerflich auf jeden Fall. Muss mal gucken, wie man es halt dosiert und wie man es halt anwendet. Mhm. Aber, oder halt zum Beispiel nach einer langen Tätowierung für die letzte halbe Stunde nochmal was drauf zu machen, damit er sich da nicht durchquält oder damit man es auf jeden Fall fertig bekommt. Gerade wenn die Leute von weiter her kommen, eine super Sache. So, gut, dass es sowas gibt. Mhm. Haben wir schon zuhauf im Arsch gerettet auf jeden Fall.
Hast du denn so Sachen da oder müssen das die Leute mitbringen oder wie ist das bei dir?
Nee, also das muss vorher natürlich abgesprochen werden. So, ich mache das nicht für die Emler zum Beispiel, aber ich habe so eine Creme auf jeden Fall, die man in der letzten halben Stunde auf jeden Fall dann nochmal anwenden kann. So, da habe ich was da. Aber schöner ist natürlich, wenn es die Leute ohne irgendwas packen können.
Hat sich das verändert? Ist das gängiger geworden, dass man schon gleich nach Salbe fragt, jetzt wo man nicht mehr dieses Hardcore-Image hat und denkt, ich muss auch ein krass harter Kunde sein, ich darf jetzt auch nicht als Mann da liegen und leiden?
Also im Trend verändert nicht, aber wenn du einem Stammkunden, der bei dir schon richtig gelitten hat, einmal die Scheiße zeigst, dann würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall danach fragen. So. So, und gerade wenn du Tätowierer tätowierst, so, die nehmen sich dann natürlich alle Helferchen schon mit und sagen, hey, ich habe das dabei, das können wir auf jeden Fall anwenden, weil wenn man irgendwie den Schmerz umgehen kann, dann natürlich macht man das dann.
Und ich habe von vielen anderen Tätowierern auch schon gehört, wie du Sebastian die auch versaut hast, natürlich, weil du es halt super natürlich, also wirklich ja mega mitdenkst mit erstmal vorritzen, dann Creme und jede Fläche wird vorgeritzt. Die können nirgendwo anders ja fast nicht mehr durchstehen.
Ich nenne das Kunden.
Also du machst das vorher schon ungefragt quasi, oder?
Nee, ich frage schon mal, weil es schon Leute gibt, die sagen, ich will bewusst das ohne machen. Ja. Dann gibt es auch wieder Leute, ich habe wirklich nicht so viel Chemikalien in mir drin.
Dieses Vorritzen, weißt du noch, hier bei den die Schultern? Finde ich, hat überhaupt nichts gebracht. Also fand ich völlig sinnfrei irgendwie, weil die dünnen Linien an sich schon mal wehgetan haben, danach nochmal die doppelte Zeit, nochmal die Linien gezogen. So, ich bin eher so, wenn ich das benutze, dann nach Linien und Schwarz, wenn die Haut offen ist und dann was drauf machen, kurz einwirken lassen und dann weitermachen und das hilft meistens mehr, aber wie gesagt, da ist auch jeder anders, arbeitet auch jeder anders. Oder
es fühlt sich auf jeden anders an. Ich fühle mich in Linien am schlimmsten, deswegen finde ich es mit dem Anritzen super
cool. Ja. So alle Betäubungsarten zu benutzen, ist halt auch so eine Sache. So, aber ich finde Linien auch richtig scheiße. Und gerade so Bauch und Rippen, wenn man dann halt irgendwie zum Beispiel mit Emler arbeitet, dann hält das zwar nicht lang, aber Schattierung kann ich auf jeden Fall besser wegstecken als Linien. So, von da habe ich es ein, zwei Mal benutzt. Und es ist eine schöne Sache. Aber wie gesagt, danach ist es halt auch nicht geiler, sondern eigentlich dann noch beschissener. Mhm. Aber Schattierung halte ich halt persönlich länger aus. Das ist halt, wie jeder das irgendwie gerne mag. Manche Leute finden Linien überhaupt nicht schlimm. Dafür finden sie das Füllen halt schlimmer.
Aber für dich selber nimmst du auch lieber Helferlein?
Ja, an Stellen, die auf jeden Fall echt beschissen sind, da habe ich auf jeden Fall ein, zwei Mal das auch benutzt und war damit auch mit der Entscheidung ziemlich zufrieden, dass ich das dann irgendwie durchgestanden habe. Mhm. Aber ja, klar, also das sind auch irgendwie Stellen, die halt einfach kacke sind. Und wenn man sich weit weg oder im Ausland tätowieren lässt, dann will man das halt auch irgendwie versuchen, fertig zu kriegen. Mhm. Und dann ist es natürlich schön, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, dir so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Mhm.
Ja, ich finde das immer wichtig, dass es abgesprochen ist, ne? Weil, wie du schon sagst,
genau, es sollte auf jeden Fall abgesprochen sein.
Wenn man hier ist, dieses Vorziehen voll nervig, sagen, das dauert einfach, die halbe Stunde will ich mir nicht geben, gib doch lieber Gas und so, und da hat jeder so eine andere Perspektive oder Einstellung, wenn das abgesprochen ist. Betäube ich die Leute doch von oben bis unten oder ziehe das auch durch. Also, aber wenn er keine Hilfsmittel haben will, dann muss er das halt auch durchhalten und dann nicht rumwackeln oder so. Was ist der wichtige Inhalt oder Form oder beides gleich
ausgeguckt? Vom Motiv, von der Motiv.
Beide Motiven, genau.
Dann auf jeden Fall Ästhetik. So, Tätowierung ist Schmuck und so, keine Ahnung, natürlich kann man viel irgendwo reininterpretieren. Auf der anderen Seite will ich auch nicht von jedem die Lebensgeschichte erfahren, weil das ist nicht mein Business so. Da finde ich es auf jeden Fall gut, wenn die Leute da einen tiefgründigeren Sinn hinter ihrer Idee haben. Das finde ich cool. Aber müssen sie mir nicht auch nicht unbedingt erzählen. Also ich finde das cool, wenn da so ein paar eigene Sachen drin sind. Aber selbst bei mir, wenn ich mich tätowieren lasse, wähle ich natürlich auch oft Motive aus, die, wo ich denke, das ist einfach was, was der Tätowierer richtig geil macht. So, deshalb will ich das gerne von dem haben. Und wenn ich selber zeichne, zeichne ich auch oft einfach Sachen, die ich irgendwie cool finde. Meistens sind das bei mir auch irgendwelche Klassiker-Motive, die im Traditional schon 100.000 Mal gemacht wurden und ich die einfach im Neo-Traditional nochmal ein bisschen anders, ein bisschen größer mache. Da steckt jetzt auch nicht bei jedem Motiv super viel Tiefgründigkeit und Bedeutungsschwangerschaft dahinter.
Also geht dir das ein Ticken zu weit, wenn man so bedenkt, wie Sebastian das macht?
Nee,
so dieses
super.
Ganzheitliche und dass da extrem an der Motivfindung erstmal gearbeitet wird.
Finde ich total geil. So, wenn man darauf sehr Bock hat und sich, wie Sebastian halt auch damit auskennt, halt einfach, ist das natürlich eine super geile Sache. Aber ich meine, das ist ja auch quasi dein neues Baby. So, früher hast du ja auch mehr Motive gemacht, die natürlich auch immer einen Hintergedanken und eine Bedeutung hatten, aber so mit dem Tarot-Ding, das, keine Ahnung, da muss man sich ja erstmal dafür auskennen und finde ich eine super Sache, aber da kann ich mich jetzt nicht für mich persönlich kommen manche Kunden mit so einer Erwartungshaltung, dass ich das jetzt für die rausfinden muss. Das wäre mir dann zum Beispiel zu stressig. So. Also da finde ich es dann schon cool, wenn die Leute mit ihrer eigenen coolen Idee kommen und ich dann nur noch für die Umsetzung da bin.
Beschreiben die schon in der Motivbeschreibung eigentlich, warum sie das wollen? Also
nö, das interessiert mich auch nicht. Also so, klar, manche Leute erzählen das dann beim Tätowieren und wenn das eine coole Sache ist, ist das auch cool. Aber ich muss jetzt nicht bei jedem Kunden von der toten Oma die Geschichte hören.
Ich wollte auch gerade die tote Oma als Beispiel nehmen.
Ja, also, ich find das eine richtig coole Sache, wenn das irgendwie eine schöne Motividee mit einem guten Twist und oder
ja,
einem guten Hintergedanken dabei ist. Aber von manchen Leuten muss ich mir jetzt auch nicht irgendwelche Schicksalsschläge jeden Tag anhören. So.
Mhm.
Das waren die Quickies. War schlimm?
War schlimm.
Okay.
Dann kommen wir jetzt mal zu den knackigen Fragen. Antonia,
ich habe voll viel jetzt im Spiel.
Ja, das sehe ich schon.
Aber du musst dann reingehen, wenn du reingehen willst, ne? Weil du hast ja immer sehr sinnhafte Fragen auch. Du hast vorhin im Vorgespräch und eben zwischendurch auch nochmal gesagt, dass du schnell bist. Warum bist du so schnell?
Naja, ich will nicht von mir sagen, dass ich super schnell bin. Ich bin halt nur nicht langsam, glaube ich.
Ich würde schon sagen, du bist schnell.
Ja, ich wurde auch schon von schnelleren Leuten tätowiert. So, und das ist auf jeden Fall für mich eine schöne Sache, wenn die Leute schnell sind. So, dann hast du eine geile Tätowierung und es hat nicht ewig gedauert. Und so sehe ich es halt bei meinen Kunden auch so, weil die Motive halt alle schon eine relativ gute Größe haben. Und deshalb versuche ich von Anfang an irgendwie nicht zu trödeln, dass ich quasi nicht in der letzten halben Stunde dann halt irgendwie so einen leidenden Kunden vor mir habe, sondern das von Anfang an irgendwie schon so aufmache, dass es zügig vorangeht. Dafür muss halt irgendwie Maschineneinstellungen und alles.
Ja, das wollte ich fragen, genau.
Für mich so ein bisschen passen. So.
Was würdest du Kollegen sagen, warum du einfach schnell bist in deinem Business?
Genau, ich habe mich mit dem Setup, was ich benutze, halt irgendwie eingegroovt und ich bin auch so ein Typ, wenn irgendwie mal kurz was nicht stimmt, dann probiere ich da auch so lange dran rum, bis die Maschine so läuft, wie ich sie haben will und dann mache ich das weiter und dadurch so schattiere ich halt nicht viel dran rum, sondern so die meisten Sachen sind bei mir schon sehr flächig gefüllt und wenn die Maschinen genau das machen, was ich denen sage, dann geht das auf jeden Fall dann auch zügiger voran und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn du halt irgendwie mit deinem Arbeitsmaterial irgendwie umzugehen weiß und das hat irgendwie alles funktioniert, weil wenn du so Tage hast, wo halt alles nicht stimmt und alles nicht funktioniert, dann arbeitest du erstens deutlich langsamer und selbst wenn du nicht deutlich langsamer arbeitest, kommt es dir vor, als würdest du ewig da rumpumpeln. So. Und das hasse ich, das Gefühl. So. Ja, das macht einen selber so ein bisschen fertig. Deshalb ist es einfach schön, wenn man sieht, wie alles funktioniert und dann es geht einfach auch so eine Tätowierung einfach für einen selber zügig voran und dann ist man auf jeden Fall am Ende ein bisschen zufriedener. Ja, als wenn man da so auf Biegen und Brechen versucht hat, irgendwie da die Farbe reinzukriegen. Und ja, ich mag das.
Willst du dir dein Setup mal vorstellen? Ein bisschen Nerd-Talk? Was hast du gerade für Maschinen? Deine Favorites?
Boah, eigentlich fast schon so peinlich, dass man gar nicht.
Aber das ist geheim eigentlich? Nee,
könnte man sagen. Ich benutze durchs Reisen quasi, habe ich damit vor 5 Jahren oder so angefangen, benutze ich die ganze Zeit die Dragonfly, weil das eine Maschine ist, die man mit Feedback und GIF quasi so einstellen kann, dass er wie eine Spulenmaschine läuft, eigentlich 1:1 wie eine Spulenmaschine, was ja bei Rotaris nicht die Norm ist, weil viele Direct-Drive-Maschinen sind. Mhm. Und mit der Maschine hat man einfach die Möglichkeit, irgendwie GIF einzustellen und dadurch läuft die genauso wie eine Spulenmaschine, wie ich meine anderen Spulenmaschinen auch damals benutzt hatte und ist natürlich deutlich leichter, was auf jeden Fall für mich eine super Maschine ist. Mhm. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber...
die Tätowierung schnell und clean hinkriegst, was soll das
dann? Ich hatte die am Anfang in allen wirklich verschiedenen Farben, also die Einstellungen, wie ich die laufen, das ist bestimmt auch nicht die schonendste. Ich habe da auf jeden Fall 3, 4, 5 Maschinen schon durchgejagt. Die waren immer in irgendwelchen wilden, pinken oder weiß ich was für Farben. So. Von daher waren das für mich so scheiß Pokémon-Maschinen, mit denen man halt reisen geht so, und da keine Spülmaschine mit rumschleppen muss. Und irgendwann hatte ich mich dann so dran gewöhnt, dass ich dann nur noch benutzt hatte und bin immer noch auf jeden Fall ganz gut mit zufrieden.
Scheiß Pokémon-Maschinen, geil.
Ja, die sahen
natürlich... Die zu bringen, ne?
Ja. Ist halt echt so ein Klassik-Ding, ne?
Wenn man auf Instagram geht, dann kann man nicht sehen, wie dein Laden heißt. Oder wie es...
Ist ein Privatstudio, der hat auch keinen Namen. So.
Okay.
Ich bin beim Lukas Wagner in den alten Laden. Der Harry Hafensänger arbeitet dann noch mit mir. Und das war den ihr Laden und die hatten sich irgendwie nicht auf den Namen geeinigt.
Ach so, echt?
Und von daher hatte ich jetzt auch nichts dran geändert und keine Ahnung, im Endeffekt ändert es ja auch nichts. Ist ein Privatstudio und wir haben kein Schaufenster oder so, von daher muss da auch nichts dran stehen. Und deshalb hatten wir uns dann, das hatte glaube ich irgendwann mal einen Namen, aber den hat nie jemand benutzt und deshalb heißt er jetzt einfach, hat er keinen Namen. So.
Hast du einen heimlichen Namen, wie du deinen Laden nennen würdest? Wenn du mal einen Laden
also,
hast,
wie gesagt, ich stehe im Moment zumindest auf diese Privatstudio-Nummer, weil ich einfach eine ganze Zeit lang im Streetshop gearbeitet habe und jetzt ein bisschen genieße, so ein bisschen so ein intimeres Verhältnis mit den Kunden zu haben und einfach so ein bisschen ruhiger das alles anzugehen, so finde ich super. Und von daher plane ich auch gar nicht irgendwie mit einem eigenen Laden eröffnen und wenn das so privat ist, braucht das für mich auch keinen Namen so.
Also du arbeitest einfach unter deinem Namen und bist jetzt halt in Hamburg.
Genau. Mhm.
Ich habe auch überlegt, ob ich das Ding überhaupt benenne. Ne? Also dieses, wenn es Privatstudio ist, deinen Namen zu finden, ist eigentlich fast sinnlos. Die Leute
genau.
Wegen deinem also, Namen.
Ja zum Brand gehört es ja manchmal, dass man das irgendwie...
Ja, genau, also man kann das auf jeden Fall machen, das ist auf jeden Fall cool. Dann kann man das noch so ein bisschen ausfeiern oder kann man vielleicht noch eine Seite zu machen, falls man Gäste aufnimmt oder so. Dann hat man dann wenigstens... Für Gäste war das eine ganz wichtige Sache eigentlich, weil die müssen ja posten, wo sie sind.
Ja.
Das war auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht wäre es eigentlich schlau, den... Dingen Namen zu geben, aber ist ja nicht meine Entscheidung gewesen. Ich habe mich ja auch nur ins gemachte Nest gesetzt quasi. Ja, und deshalb hat er keinen Namen.
Weil du gerade Guestspot sagst, was erwartest du von einem Guestspot? Weil du bist ja viel unterwegs und nimmst das sozusagen...
Ich bin viel unterwegs, aber ich mache wenig Guestspots.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Also hast jetzt gar nicht so ein so Erwartungsparameter, was muss da sein, wenn du zu einem Guestspot gehst?
Nö, ich gehe, also ich werde gern eingeladen. Ich will mich nicht selber einladen. Ich will mindestens einmal, dass jemand eine Einladung ausgesprochen hat, weil dann habe ich für mich das Gefühl, geil, die Leute haben Bock auf mich, so, die haben Bock, was mit mir zu machen. Und wenn ich da bin, gehen die auch mit mir essen und machen irgendwie, man lernt die Leute kennen. So, das ist das, wo es bei mir beim Guestboard irgendwie drum geht. Weil arbeiten kann ich daheim. So, was will ich irgendwo anders hingehen zum Arbeiten in Deutschland vor allen Dingen. So weit groß ist Deutschland nicht, da kannst du auch mal ein bisschen fahren, wenn du eine Tätowierung haben willst, ist ja nur für immer.
Mhm.
Und im Ausland, so klar, macht es schon mehr Sinn, Guestspots zu machen. Aber nö, das finde ich eine coole Sache, wenn man eingeladen wird, dann weiß man, man ist da willkommen, weil es gibt genug geile Studios und ich suche mir jetzt nicht einfach irgendeins aus und frage dann, hey, kann ich da arbeiten? Und dann sagen die ja und dann kommst du an und du arbeitest, aber mehr hast du mit den Leuten noch nicht am Hut. So wenn, dann finde ich schon schön, wenn man da willkommen ist und die Leute Bock auf einen haben und was machen.
Mhm.
Mhm. Genauso ist, wenn du selber Guestspots hast, dann zeigst du denen ja auch die Stadt und machst mit denen was und führst die ein bisschen rum und bespaßt die. Und die sind in einer Stadt, wo sie keine Sau kennen, arbeiten tagsüber und abends gehen die wahrscheinlich in ein Hotel oder deshalb finde ich's cooler, wenn man die so ein bisschen mehr aufnimmt und was mit denen macht und denen eine coole Zeit gibt und dann kommen die auch gerne wieder und so will ich auch behandelt werden, wenn ich auf dem Guestbot bin.
Was wolltest du gerade sagen?
Ich muss mal rein, also wollte reingrätschen, also ich habe jetzt nochmal wieder so den nochmal zurück zum Kunden, also wie so ein Kunde auf dich zugeht, was dir da am liebsten ist, wie der dich kontaktieren soll oder was ihn erwartet, mal so grob, habe ich gestern schon gefragt, so grob das Bild, mal so einen kleinen Rundgang, wie das bei dir ist.
Wenn die zu viel beschreiben, ist das eher stressig, weil dann musst du halt ellenlange Texte lesen, die im Endeffekt in zwei Sätzen zusammengefasst hätten sein können.
Kurze, knackige Angaben.
Ich hab vor einer Woche habe ich einen Facebook-Ordner gefunden und ich mache seit bestimmt Jahren nichts mehr auf Facebook.
Also du hast den Sonstiges-Ordner gefunden. Scheiße,
da waren 500 Kundenanfragen. Da waren so unglaublich viele Kundenanfragen und auch schon so unglaublich
viele. Weißt du, wie viele das schon erzählt
haben? Ich dachte mir auch nur so, oh scheiße, so, tut mir voll leid, ich habe den dann auch zurückgeschrieben. Ja. Ein paar davon, wenn die nicht zu alt waren. Ich bin im Moment nur bei Instagram unterwegs und nehme deshalb auch irgendwie über Instagram Anfragen an. Wenn jemand bei Facebook schreibt und ich die Nachricht irgendwie kriege, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber ich lese allgemein sehr wenig E-Mails, von daher mache ich nichts über E-Mail.
Okay.
Also Direct Message, einfach direkt.
Genau.
Klar sagen, was man will.
Klar sagen, was du willst, wohin sollst und... wenn die Leute noch ein Budget angeben, ist auch okay, aber ansonsten will ich eigentlich dann, wäre es cool, wenn man sich dann irgendwie eine Woche vorher, nicht direkt, wenn die Terminanfrage ist, sondern eine Woche vor dem Termin, wenn der steht, nochmal mehr mit dem Thema auseinandersetzen, dann schreibe ich dann mit den Leuten rum und die erklären mir, was sie genau haben wollen und dann lasse ich mir dann immer auch ein Foto schicken, das ist ja auch mit einem iPad ganz geil, dann kannst du direkt in Lücken reinzeichnen zum Beispiel. Das mag ich eigentlich am liebsten. Das ist eine gute Sache, wie man da vorgeht.
Ja. Schickst du Sachen raus? Also es
niemals. Gibt's
niemals.
Krass, ihr seid so krass, ey, wie
es ja, also, nicht, ja, das ist
der halt, Grund dafür.
Ist halt einfach so ein Ding, du schickst eine Skizze raus, dem Kunden gefällt die Skizze erstmal, aber es sind noch 3 Tage bis zum Termin.
Ja.
So, das heißt, er zeigt das seiner Oma, seiner Mutter, seiner Freundin und seinem Bruder und jeder gibt seinen Senf dazu und danach ändert er 20.000 Sachen ab. Ich kenne das von mir. Als ich mich tätowieren lassen habe und die Designs zu früh bekommen habe, habe ich zu viele Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht einfach hätte sein lassen sollen. So.
Ja.
Weil der Tätowierer zeichnet das nicht, weil er keinen Bock drauf hat auf was anderes, sondern weil er denkt, dass es so am coolsten ist. So. Klar, kann man auch Änderungen äußern, aber die kann man auch am Termin dann ändern. Deshalb finde ich es eher... Es wird vorher komplett durchgeschnackt, wie die Tätowierung aussehen soll, wie groß sie ist, dies und das. Ich mache einen relativ klaren Stil, von daher brauche ich dann nicht stilmäßig noch erklären. Wenn du jetzt hier ein Allrounder bist, der von Black and Grey bis Realismus, irgendwie Farbe, alles Mögliche macht, dann kommt dann natürlich noch dazu, dass er erstmal den Stil und wie soll das überhaupt, da redet man oft aneinander vorbei. Aber die Leute, die bei mir einen Termin machen, die sehen halt, was ich mache und deshalb redet man da selten aneinander vorbei. Das ist eigentlich relativ entspannt, so, die Terminanfragen und wie die Kunden sich so äußern.
Du hört sich an, dass du erfahrene Kundschaft hast, also Sammler oder Leute, die wissen, was du...
Oft, aber auch Erstkunden, so hatte ich jetzt wieder, so, und dann schreibt er mir halt irgendwie 200 Nachrichten und ist auch vollkommen okay. So,
solange es nicht jeden Tag ist.
Nee, ich lese dann halt nicht jeden Tag, aber so viel, so, zumindest vor dem Termin, wie gesagt, ich beschäftige mich dann immer so 2-3 Tage vorher mit dem, gucken Kalender, okay, wen habe ich, dann schreibe ich den nochmal an und dann lese ich mir nochmal alle Sachen durch, die er geschrieben hat und dann... finden wir da immer eine Lösung. Also das ist auf jeden Fall auch Erstkunden können viele Fragen stellen und keine Ahnung, klar gibt es auch viele dumme Fragen, die man schon aufgehört hat, aber für den Erstkunden ist es halt das erste Mal, von daher kann man die ruhig stellen.
Hast du Verständnis. Wie ist das, wenn man jetzt dann zu dir kommt? Also ist es schwer zu finden oder also
ich schicke die Adresse dann raus und dann kommen die rum. Genau, ist eine Klingel dran, ne?
Ist eine Klingel dran, steht dein Name dran.
Genau.
Dann ist Privatstunde, du bist alleine mit, also man ist mit dir allein im Raum.
Man ist mit mir allein im Raum, aber im Moment habe ich den Laden mit dem Harry Hafensänger.
Der hat aber seinen eigenen Raum.
Der hat seinen eigenen Raum, genau, ja.
Also schön intime, private Atmosphäre.
Ja, ich stehe aber auch, ich bin nicht so der Türenzumacher. Also ich finde es cool mit den getrennten Räumen und so, muss aber nicht zwingend sein. Und finde es auch cool, wenn die Türen einfach auf sind und wenn man halt irgendwie gemeinsam noch einen Schnack hat oder halt irgendwie sich gemeinsam unterhält und dann halt irgendwie, wenn man im Arbeitsflow ist, dann halt irgendwie in seinem Bereich ist und keine Ahnung, dann meistens teilt man dann eine Pause ab und keine Ahnung, unterhält sich da nochmal und so. Ich finde das, also ganz alleine wäre mir, glaube ich, zu langweilig. Ich finde das schon cool zu zweit. So muss ich schon sagen, zu zweit oder zu dritt ist eine gute Ladenatmosphäre. So, wenn es dann schon zu viel wird, ist es dann für mich dann meist schon ein bisschen zu viel. So, es sei denn, wie der Laden aufgebaut ist. So. Ich war auch in Läden, da haben 8 Leute gearbeitet und das war irgendwie so aufgeteilt, auch mit so Räumen oder Kabinen, wo immer einer oder zwei Leute gleichzeitig gearbeitet haben. Aber in dem Laden waren einfach mehrere von diesen Kabinenständen-Dingern. Das fand ich auch total angenehm. Also es kommt immer drauf an, wie der Laden geschnitten ist und wie die Leute drauf sind.
Ja, also so, das ist halt das Verhältnis, ne? Also mit vielen Leuten zusammenarbeiten macht Spaß, aber wenn es dann zu viel wird, dann nervt es halt einfach.
Ja, genau.
Zu wenig ist, nervt es halt auch wieder.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ist auf jeden Fall schön, die Option zu haben, so Tür zu holen und seine Ruhe.
Ja, so kenne ich es auch.
Gerade wenn man eine Team-Tätowierung macht oder keine Ahnung, da die Kunden halt irgendwie halbnackt da rumliegen, ist halt schön, wenn man dann einfach mal die Tür zumachen kann und dann halt irgendwie seine Zeit hat.
Welche Musik läuft bei dir, wenn du tätowierst?
Ein ziemlich bunter Mix. Also ich habe schon Playlisten, wo dann nur mein Zeug kommt. Ich kann relativ schlecht mit neuer Musik umgehen. Mhm. Ich höre wirklich nur meine Musik, aber meine Musik ist sehr, sehr breit gefächert. Also da kommt echt aus vielen, vielen Musikrichtungen was zusammen. Und
du fragst nicht den Kunden, was willst du hören?
Nee, ich aber leer.
Niemals.
Auf gar keinen Fall.
Fall.
Nee, da, okay. Also wenn das ein Kunde ist, mit dem ich mich gut verstehe, oder ich frage auch die Leute oft, ey, Alter, hast du mal irgendwie, ich habe meine Mucke tot gehört, so hast du eine gute Empfehlung, so dann hören wir da auch rein oder so. Oder wenn wir den gleichen Musikgeschmack haben, dann, weil meine Playlist läuft ja schon, so dann, ey, pass auf, das ist ganz geil, oder da ist ein neues Album raus oder so, dann hören wir da gemeinsam rein, aber ich lasse jetzt nicht meinen Kunden entscheiden, was ich beim Arbeiten hören muss, weil ich bin ja derjenige, der sich irgendwie da konzentrieren muss.
Auf Messen arbeitest du gar nicht, oder?
Nee. Ich habe mich schon gefragt, wo die Frage geblieben ist. Die war eigentlich mal in den Quickies drin.
Interessiert Messe mich ja meistens nicht, aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, hast du...
Habe ich noch nie.
Hast du noch nie? Nee, wollte ich gerade sagen. Nee, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Ich jetzt seit 12 Jahren oder so, bin echt noch nie auf einer Messe vertreten gewesen.
Aber auch noch nie besucht?
Doch, ich gehe immer. Also nicht immer, aber ich gehe auf viele Messen, so gerade London Convention, öfters. Schumanns bin ich damals oft nach New York. Und in Deutschland ein paar. Und für mich ist halt ganz klar, was ich für ein Problem bei den ganzen Conventions sehe, oder kein Problem, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Die Leute arbeiten dann den ganzen Tag, gerade wenn das ein Convention in Deutschland ist, dann kann ich auch daheim arbeiten. So, die arbeiten da halt irgendwie, klar, es gibt keine richtige Liege und es ist irgendwie eine stressige Atmosphäre. Und eigentlich ist es ein Austausch von Tätowierern, oder zumindest war das damals, ist halt eine Messe, eine Convention. So. So, von daher ist es halt irgendwie, steht da halt ein Austausch im Raum und man guckt sich neue Sachen an, man lernt neue Leute kennen, so alle sind mal auf einem Haufen, von daher hat man mal die Chance, irgendwie alle zu treffen. Deshalb gehe ich meistens auf die Convention, gehe auf die Aftershow-Party und treffe mich da mit den Leuten, wenn die halt wirklich Zeit haben. Und meiner Meinung nach ist da auf jeden Fall schon lang überfällig, sollte da so ein neuer Trend hingehen, der das irgendwie ein bisschen mehr die Tätowierer in den Vordergrund hebt und nicht die Kunden. Und da hat jetzt hier Roberto Troppiano aus Barcelona diese Island Connection Sache angeleiert, wo halt wirklich der Fokus auf den Tätowierern liegt und nicht auf den Kunden, und wo auch tätowiert wird, aber auch Kunst gemacht wird, und dann halt irgendwie die Sachen an einen gemeinnützigen Zweck gehen, alles, was da bald zusammenkommt. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur um die Tätowierer an sich, so dass die eine Zeit miteinander verbringen, sich neu connecten, deshalb heißt es wahrscheinlich auch so, und ist auf jeden Fall, am Ende geht man mit einer Menge Freunde aus der ganzen Sache raus, weil man dann von eine lange Zeit miteinander verbracht hat und sich dann am Ende auf jeden Fall eine Menge coole Leute daraus kristallisieren, die man wahrscheinlich so nicht kennengelernt hätte. Und auf jeden Fall nicht auf einer Convention, wo man die Leute nur im Suff an einer Aftershow-Party kennenlernt. Das ist eine coole Sache und das ist, glaube ich, auch eine gute Richtung, in die sich das gerade entwickelt, weil die meisten Messen sind halt sehr kommerziell geworden, wo es halt nur um eine Showmache für die Kunden geht und nicht um die Tätowierer selber, so, weil die Tätowierer den ganzen Tag am Arbeiten sind und wahrscheinlich die Hälfte davon danach so im Arsch ist, dass sie nach Hause geht aufs Hotelzimmer und die restlichen sich an der Bar treffen und an der Bar auf jeden Fall natürlich auch gute
Gespräche haben,
aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, einfach sich ein bisschen näher mit der ganzen Sache auszutauschen.
Ja.
Und so. Das ist eine coole Sache, das, glaube ich, geht in eine gute Richtung. Deshalb bin ich nie auf Conventions am Arbeiten gewesen, weil ich mir immer denke, okay, dann habe ich da einen Stand, aber dann tätowiere ich vielleicht da ein, zwei Leute, aber ja,
die kannst du wirklich auch.
Die können ich auch woanders tätowieren. Ja. So. Deshalb mache ich meist, habe ich es öfters so gemacht, dass ich dann in der gleichen Stadt vielleicht eine Woche vorher einen Guestspot mache, in einem Laden mit den Leuten abhänge und dann halt einfach als Besucher auf die Messe gehe und mir das nochmal angucke.
Wir haben auch schon sehr oft darüber gesprochen, über das Thema, wie könnten eine gute Convention auch sein. Und es ist so lustig, weil jetzt, wo du es sagst, ist das nochmal in meinem Kopf. Eigentlich sind ja auch Messen in anderen Branchen und auch eigentlich die Grundidee
ist eine Fachveranstaltung.
Also auch die Mode, warum hat die Bread and Butter auf einmal dann normales Publikum zugelassen? Ne? Das hört sich jetzt so elitär an, aber ursprünglich sind da Einkäufer hingegangen und die Marken haben sich gezeigt. Und Einkäufer sind da hingegangen und haben sich ausgetauscht mit anderen Einkäufern. Ne? Und
genau, vermutlich
auf Kosmetikmessen genauso und auf Baumarktmessen genauso.
Genau. Eigentlich sollte es so sein.
Also warum sind da auf einmal Kunden und werden dort tätowiert? Eigentlich ist das total krass.
Das finde ich überhaupt nicht verwerflich.
Das hat sich super verwandelt.
Genau, der Fokus liegt viel mehr auf dem
Kunden zu begeistern.
Wahrscheinlich ist das natürlich auch eine gute Sache, um seinen Namen weiter irgendwie in die Welt zu tragen und sich auch einem anderen Markt zu öffnen oder halt neue Kunden zu gewinnen.
Auf Instagram aus der Welt.
Klar, heutzutage läuft viel über 5000. Soziale Medien, aber es ist natürlich schön, wenn man es im echten Leben auch noch macht. Also ich sage jetzt nicht, dass es solche Conventions nicht mehr geben sollte, sondern ich finde es cool, wenn es wenn so diese Zusammenarbeit und dieser Trend in so eine Richtung geht, wo sich auch einfach mal wieder wie eine Fachveranstaltung quasi Tätowierer zusammentreffen und eine coole Zeit zusammen haben und sich dadurch ein bisschen mehr kennenlernen. Also das ist meine bescheidene Meinung, so in vielen anderen Ländern ist es auf jeden Fall so, dass da mehr Hand in Hand gegangen
wird. Das wollte ich gerade fragen,
ja. Und in Deutschland so ein bisschen viel so eine Ellenbogengesellschaft da ist bei manchen Leuten. So ist trotzdem schön, aber in anderen Ländern sieht man, dass da irgendwie so, das ist wie hier vor ein paar Jahren.
Mehr Community auch.
Genau, wie es damals noch war, dass man sich irgendwie als Tätowierer trifft und sich da mit den neuesten Sachen austauscht oder, keine Ahnung, so ein bisschen Fachsinnbild.
Mhm. Weil du damals sagst, du tätowierst seit 12 Jahren?
Ja, mit damals habe ich jetzt nicht meine Generation
gemeint. Du tätowierst seit 12 Jahren, also ja.
Genau, ich tätowiere seit 12 Jahren, aber mit damals habe ich nicht meine Generation gemeint.
Ich damals.
Genau, ich bin quasi schon die neue Generation, ja.
Und du hast bei Schumitz gelernt?
Ich habe beim Schumitz gelernt, im Hardcore Inc. Genau.
Genau. Und sehr jung.
Bei Hardcore Inc. Kassel, Grüße. habe damals mit der Claudi, dem Marco, der Yvonne und dem Schumitz angefangen. Hardcore Inc. Dann haben wir irgendwann einen größeren Laden aufgemacht. Und ich habe da angefangen, als ich 15 war.
Ich wollte gerade fragen, also hast du Schule auch nur bis 15 gemacht?
Ich bin mit 16 nach Kassel gezogen und habe zwei Ausbildungen gleichzeitig gemacht, quasi beim Schumitz gelernt und eine schulische Ausbildung gemacht, die auch 2 Jahre ging. Und dann habe ich als gestaltungstechnischer Assistent.
Daniel auch.
Ja, genau. Das ist das, was man macht, wenn man nichts
machen will. Ach, okay.
Genau.
Nee, ich dachte immer, gestaltungstechnischer Assistent.
Nee, genau. Hört sich fancy an. Das ist total der Dulli-Job. Also am Ende bist du Kaffeeholer. Ist doch völlig egal, weil ich mich da schon so drauf festgefahren hatte, dass das, glaube ich, eine coole Option wäre.
Mhm.
Aber habe da damals als Praktikant angefangen. Genau. Und dann irgendwann beim Schumitz dann richtig gelernt und das dann auch von der Pike auf gelernt und da waren auf jeden Fall natürlich auch damals schon Guestspots da, die natürlich auch noch mehr Möglichkeiten eröffnet haben, Otto zum Beispiel, das waren alles Leute, das Tätowierer aus Ungarn. Wir hatten damals schon relativ viele Guestspots da und mit Schumitz und Marco zusammen war das für mich auf jeden Fall ein guter Nährboden, um da von allem was mitzunehmen, verschiedene Stile irgendwie auszuprobieren und bei jedem mal über die Finger zu gucken und was Eigenes dann irgendwann draus zu machen.
Das ist so eine richtig klassisch harte Lehre gewesen. Genau. 3 Jahre Maschinenbau, Kloputzen, also umgedreht
natürlich. Sägen und
ja, also genau, so Maschinenlehre natürlich auf jeden Fall. Nadeln wurden da auch nicht mehr gelötet, aber genau, das war so die Zeit gerade, wo von Metall auf Einweg Sachen gewechselt wurde, auch wegen neuer Hygieneverordnung und Kram. Genau, es war so gerade so diese Umbruchphase, was für mich auf jeden Fall eine super Zeit war zum Lernen. Aber ja, auf jeden Fall eine Menge harte Anfangszeit mit Putzen, Einkaufen und Kundenberatung und dann halt nebenbei irgendwie zeichnen und über die Finger gucken. Ich habe auch da komplette Lehrzeit gar nicht tätowiert, also kein einziges Mal eine Tätowiermaschine irgendwie.
Wie lange?
2,5 Jahre.
Zweieinhalb Jahre.
Und dann habe ich erst quasi angefangen, überhaupt erstmal an einem Menschen was zu machen, als ich quasi schon fertig mit der Ausbildung war und mich schon nach den ersten paar Tätowierungen dann direkt selbstständig gemacht habe. So, ich habe da auf jeden Fall, wollte das irgendwie von Anfang an so professionell wie geht machen und die Jungs im Laden haben mir einfach auch schon so aufgezeigt, dass das auf jeden Fall in eine professionelle Richtung gehen soll, weil das zu der Zeit auch auf jeden Fall natürlich der Trend langsam schon am Kommen war, nicht so krass wie heute, aber auf jeden Fall so, dass da eine Menge Leute auf Sofas und WGs angefangen haben zu tätowieren und ich das versucht habe irgendwie schon nur im Studio und dann auch von der Pike auf zu lernen. Das ja, war auf jeden Fall eine interessante Zeit.
Ist das heute krasser? Weil du es jetzt gesagt hast.
Ich meine, heutzutage wird alles krasser, weil einfach mehr Tätowierer da sind. Es sind mehr Leute, die irgendwie den Beruf Tätowierer entdeckt haben und meinen, dass er wäre jetzt ein lustiger Beruf, den man mal machen kann. So, klar, trennt sich da auch nach ein paar Jahren die Spreu vom Weizen. Ja. Und manche machen weiter und manche geben es halt auf. Aber genau, damals war es, glaube ich, noch nicht so krass, als ich angefangen hatte. Aber ja, vielleicht habe ich das auch nur so empfunden.
Hast du dich da klassisch beworben? Kanntest du Schumitz vorher oder bist du richtig hin mit der Zeiten?
Ich komme von einem kleineren Kaff und bin mit 16 dann ausgezogen und habe, bevor ich ausgezogen bin, musste ich ein Schulpraktikum machen und habe das, weil ich irgendjemanden kannte, der eine Tätowierung hatte, ein Kumpel von mir.
Der auch 15 war?
Nee, der war schon ein bisschen älter und der hatte eine geile Tätowierung und ich war das erste Mal irgendwie, ich habe immer schon gezeichnet und habe damals auch schon relativ viel so Leinwände gemalt auf Auftrag und halt irgendwie relativ viel irgendwie versucht irgendwie zu malen und genau, hatte dann durch den irgendwie den Kontakt nach Kassel, da gab es auch schon viele Tätowierstudios in Kassel, ich bin quasi durch Zufall beim Schumitz rein, habe da meine Mappe hingelegt und habe gesagt, hier, ich würde mich gerne für ein Schulpraktikum bewerben mit 15 so und oder allgemein alle, die da zu der Zeit in dem Laden waren, haben mich da mit offenen Armen aufgenommen und gesagt, klar, können wir gerne machen, wäre eine coole Sache. Und dann bin ich zur Schule und das konnte ich dann im Endeffekt nicht machen, weil Tätowierer kein Lehrberuf war. Dann habe ich dann das in einer Printwerkstatt gemacht und war aber so angefixt von dem Laden, weil ich einfach gesehen habe, was die da jeden Tag machen, wie viel. Für mich war Tätowieren irgendwie so ein Hells Angels Rocker Ding, was nicht so richtig was mit selber zeichnen und einem künstlerischen Aspekt zu tun hatte. Ja. Von daher war ich da total beeindruckt von und bin dann in Sommerferien mit meinem eigenen Geld, keine Ahnung, habe ich mich da in einer Jugendherberge eingemietet und habe 6 Wochen lang beim Schumitz Praktikum gemacht und habe im Hardcore Girl irgendwie gezeichnet und da die Zeit durchgezogen und dann irgendwie durch Claudi und alle, die damals da noch waren, die mich so offen aufgenommen haben, dass ich quasi dann das verlängert habe, so ein bisschen in meiner freien Zeit immer nach Kassel gefahren bin und mich dann entschieden habe, dann eine Ausbildung in Kassel anzufangen und gleichzeitig da dann zu lernen. Und dann bin ich am Anfang noch gependelt und das war super stressig. Von daher bin ich dann mit 16 direkt ausgezogen und habe da das volle Programm dann gemacht und zwei Ausbildungen gleichzeitig gemacht und nach 2 Jahren ohne Geld war es dann auf jeden Fall so weit, dass ich dann auf jeden Fall gesagt habe, dass ich mich irgendwie damit dann auch selbstständig machen will und bin viel zu blauäugig, kopfüber irgendwie da reingesprungen und dann war ich halt selbstständig und musste halt irgendwie abliefern und ja, dadurch, dass ich die ganze Zeit abliefern musste und ich vorher eh schon so lange im Laden war, hat das ganz gut angerollt und dann habe ich erstmal alle möglichen Stile, alles mögliche gemacht, was reinkam und das ging dann echt alles ziemlich schnell.
Warum? Entschuldigung.
Hattest du einen klaren Stil, also rein, weil du meinst, du hast vorher gezeichnet und Leinwände
so? Also ich habe viel gemalt und gezeichnet, natürlich eine eigene Handschrift, aber mich nicht auf irgendeinen Tätowierstil festgelegt.
Also kristallisiert sich das dann raus, wenn man sieht, man ist realistisch schon ganz gut, dann kann man auch...
Was man so ästhetisch irgendwie findet, versucht man dann irgendwann langsamer immer weiter in so eine Richtung zu gehen, aber ich habe einfach eine gute Zeit erwischt gehabt, so, wo die Leute halt irgendwie planlos, ohne irgendwelche Tätowierer jemals gesehen zu haben, in den Laden kamen und sagten, die wollen Lilien mit Schnörkel. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Motiv. So. Und da hatte ich ohne Ende Ausprobiermöglichkeiten, die ich irgendwie schwarz-grau, realistisch, Chicano-mäßig, Farbe, Watercolor, allen möglichen Scheiß.
Ja.
Sondern ich hatte halt eine Riesenfläche, wo ich dran ausprobieren kann. Ja. Also das war halt ein Trend, wo ich richtig was mit anfangen konnte, weil die Leute mich richtig machen lassen haben.
Mhm.
Und dadurch hat sich das natürlich dann irgendwie dann relativ schnell entwickelt, dass ich gesehen habe, in welche Richtung ich eher gehen will. Und ja.
Was sind das für Einflüsse? Also was waren so die ersten prägenden Leute, wo du gesagt hast, boah, das kickt mich, da will ich hin?
Dass sich das so rauskristallisiert dann, ne?
Kannst du da Namen nennen oder hast du da Sachen?
Boah, da gab es eine Menge Namen, keine Ahnung. Die erste Convention, das war die Hameln Convention. Schönen Grüße an die Familie Eisenhower. sehr geil, sie war alle 2 Jahre nur und da war ich, glaube ich, 3-mal und sind mit einem kompletten Laden immer dahin gefahren und hatten eine geile Zeit. So. Da war Eckel ganz groß, Chris Detmar, Uncle Ellen. Das waren alle so Leute, zu denen man natürlich irgendwie aufgeblickt hat und die auf jeden Fall die großen Idole waren so ein bisschen oder zumindest ein paar von denen. Ganz viele Amis kamen noch dazu, aber durch die Hameln Convention, wie gesagt, auch viele Deutsche dann erstmal nochmal neu kennengelernt. Bama war ganz groß, mit einem ganz großen New School Stil, den man vorher nicht so gesehen hatte. Da waren ganz, ganz viele Leute dabei, die einen da ziemlich beeinflusst haben. Und da hat man halt natürlich in jedem kleinen Ding was gesehen. Verrückte Realismus-Leute kennengelernt, dann halt irgendwie Fabian Nitz mit Traditional-Sachen. Und in jedem anderen Stil waren halt Leute vertreten, die man damals, weil ich habe quasi ja angefangen, von da habe ich ja eh nur in meinem Mikrokosmos gelebt, so viel kannte ich ja nicht. Mit den Jahren wurde man natürlich ein bisschen schlauer und hatte eine größere Bandbreite von Leuten, die man geil fand. Und dann halt irgendwann ganz langsam, ich war wie gesagt, als ich da angefangen habe, 15, so irgendwann dann halt angefangen, von vielen Leuten mich tätowieren zu lassen und zu sammeln und auch irgendwie für Tätowierungen gereist und dann halt auf den internationalen Conventions, also New York und so, viele Leute kennengelernt und ja.
Prägt das, also wenn du dich selber tätowierst, gibt es einen Unterschied, ob du dir Sachen im Netz anguckst oder es ist ein stärkerer Einfluss, wenn man sich selber tätowieren lässt? Also
das ist ganz anderes. Es ist halt irgendwie, es ist echt was ganz anderes. Du siehst Fotos irgendwie und findest sie ästhetisch und gut, aber dann siehst du von anderen Tätowierern abgeheilte Arbeiten endlich mal live und bist nochmal ganz anders beeindruckt. Dann siehst du irgendwelche Techniken von Leuten, wo du gesagt hast, krass, der arbeitet mit so einer Maschine oder der arbeitet so, so hätte ich niemals gearbeitet, aber man guckt sich natürlich bei jedem ein bisschen was ab. Das prägt auf jeden Fall, wenn man dann halt viele verschiedene Leute arbeiten sieht und sieht, okay, in die Richtung will ich gehen, bei anderen Leuten, okay, sowas vielleicht eher nicht und dann kristallisiert sich so langsam auch der Stil raus, in dem man selber dann gehen will. So, in der Zeit war ich natürlich noch fernab von einem eigenen Stil, aber genau, das prägt dann auf jeden Fall und formt deinen eigenen Stil, den du gern machen möchtest.
Ja, so war das bei mir schon, dass man sagt, also die Erfahrung, wenn man da von jemandem eine Tätowierung bekommt, da bekommt man durch das Surrounding so viel mit, das ist schon prägender, als wenn man jetzt also quer Referenzen sucht im Internet. Deswegen wollte ich fragen, ob das bei dir auch so ist, aber
Ja. Im Internet war da eh irgendwie, also in der Anfangszeit zumindest, hatte ich gar nicht so viel. Es waren eher so, dadurch, dass man die ganze Zeit im Tattoo-Studio abhing, eher Zeitungen, da wurde noch das Tätowiermagazin jeden Tag gekauft. Und jedes Mal, wenn das rauskam, hat man geguckt, okay, wer ist da Neues dabei?
Ja.
Hatte dann auch damals irgendwie der mal mitgemacht und bei so einem Newcomer-Contest
mit der Steffi Böcker
und so.
Ja?
Ja, ich hatte da einmal mitgemacht auf jeden Fall.
Ach, du warst mit Steffi in einer sozusagen Generation?
Genau. Also ich glaube, ich war in der gleichen, mit Steffi zusammen war das, glaube ich. Ich habe, glaube ich, den zweiten Platz gemacht.
Hat das was gebracht? Ist das eine mediale Aufmerksamkeit damals gewesen? Oder war das nur so?
Ah, doch, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall was gebracht hat, weil, wie gesagt, ich war in der Anfangszeit so da. Jeder, alles, was medial irgendwie verwertbar ist, hat mir natürlich in der Zeit geholfen. Irgendwann kam dann nochmal ein längerer Bericht, so, das hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass dass da Leute einen jetzt kennen, so, weil man natürlich schon so langsam in eine Richtung geht, die Wiedererkennungswert bekommt. Das hat man schon auf jeden Fall gemerkt, das hat eine Menge gebracht, klar. Und danach kam halt Instagram und da war halt zumindest diese Zeitschriftenberichte, waren wir noch nicht mehr so drauf angewiesen, so, weil man hatte halt sein eigenes kleines Portfolio, was man halt irgendwie erneuern konnte und man hat halt bei dem stetigen Wachstum halt schneller gesehen.
Bist du schnell eingestiegen, oder? Oder bist du auch so ein Typ gewesen, der sich lange gegen gewehrt hat? Oder
ich habe am Anfang gedacht, das wäre so eine Bildbearbeitungs-App.
Ey, das dachten voll viele und haben dann festgestellt, scheiße, meine ganzen Selfies sind online. Weil die erst später gemerkt haben, ich habe wirklich von Freundinnen so Stories. Ja, ich habe dann das hochgeladen und das und dann auch mal Brüste und habe dann gemerkt, das ist ja online. Aber ich dachte, das ist nur zum Filter
raus tun. Ich war wahrscheinlich nicht der Erste, also ich war wahrscheinlich nicht in der ersten Generation dabei, aber na klar, dann doch irgendwann von Leuten mitbekommen, dass das gut für Kundengewinnung und keine Ahnung, dass man da halt irgendwie seine Bilder und andere Leute seine Bilder sehen können. Und damals war es noch MySpace und dann halt danach kam Instagram.
Also du hast auch von MySpace mit diesen Facebook...
MySpace, Facebook, Instagram.
Vero. Die ganze Entwicklung.
Vero haben wir alle tote Profile.
Das hat natürlich ich nicht.
Okay.
So, ich habe da nie mitgemacht. So, ich war zu der Zeit in Nepal und dachte mir so, was ist das jetzt für ein Scheiß? Okay, ich springe alle von der Brücke, ich komme nicht mit. So. Ich weiß nicht, was das ist.
Was war das vor allem für eine Welle kurz mit Vero?
Naja, auf jeden Fall... hatte das natürlich auch noch nicht so einen harten Stellenwert, wie das jetzt gerade der Fall ist. Also man hat da seine Bilder irgendwie blockmäßig gehabt, dass man eine Adresse hat, die man auf eine Visitenkarte schreiben kann. Weil Streetshop, man hatte halt eine Visitenkarte, da hast du den Kunden mitgegeben, hier, guck mir mal Sachen an, wenn du zu Hause bist, ansonsten hier ist meine Mappe und so. Aber da hat das noch nicht so den Stellenwert, dass da Leute dich übers Internet gefunden haben. Zumindest in der Anfangszeit nicht. Und danach durch Zeitschriften Sachen natürlich schon mehr.
Wie weit hat Instagram dich unter Kontrolle? Oder du Instagram?
Ich benutze das wie jeder andere auch. So, wenn ich eine Arbeit mache, poste ich die. Und
wie wichtig ist dir der Zuspruch?
Wenn ich nichts zum Posten habe, dann kann ich nichts posten. So. Ja. Also, ich finde das auf jeden Fall... Man hatte auf jeden Fall sehr viel drauf geguckt. So bis zu einer gewissen Followerzahl, glaube ich. So, ich habe damals richtig gewartet, so, boah, krass, es werden immer mehr und es ging dann auch irgendwie so rasend schnell am Anfang. Fand das natürlich auch total cool und habe da auch die ganze Zeit drauf geguckt, aber irgendwann lässt man sich jetzt nicht mehr so davon beeinflussen und ich nutze es auf jeden Fall, weil klar, man muss ja irgendwie mit der Zeit gehen, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der ständig am Handy ist und alles postet und irgendwie ständig was raushauen muss.
Mhm.
Ich versuche das irgendwie schon da, ja, wenn ich was zum Hochladen habe, regelmäßig zu nutzen. Aber ich habe das immer noch in der Hand, glaube ich.
Ja, okay. Warum reist du so viel? Provokante Frage, ist das eine Flucht?
Keine Ahnung.
Irgendwo hin? Oder
macht Spaß.
Ist das ein Sunnyboy-Life? Oder?
Nee, keine Ahnung. Das ist irgendwann
so kompensierst
ins,
du was?
Ins Rollen gekommen einfach. Ja, ich war irgendwann mal, eigentlich war ich früher jemand, der so, oh, daheim ist doch schön, wo willst du denn noch hin? So. Und dann durch den Laden natürlich, durch Tätowieren. Das Tätowieren hat mir viel irgendwie, hat mich das auch zum Reisen gebracht. damals noch mit den Jungs vom Hardcore-Ink unterwegs gewesen und dann irgendwann mal selber ein bisschen weiter weg und dann irgendwann mal eine längere Reise gemacht und dann gemerkt, ja geil, eigentlich ist Reisen das, was ich machen will und nicht Urlaub. Ich will nicht im Hotel sitzen und an den Strand gehen, ich will was erleben. Mhm. So, und dieses Reisen wurde dann irgendwann immer länger und immer länger und eine Reise war vorbei und ich habe kurz gearbeitet und mir gedacht, geil, wann geht die nächste Reise los? Und genau so war es dann auch. Es ging dann halt irgendwie immer weiter, immer weiter. Und jetzt war ich die letzten 3 Jahre halt eigentlich nur am Reisen und war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und da natürlich eine Menge Leute kennengelernt, aber ausschlaggebend, klar, gibt es da bestimmt tiefgründigere Gründe dafür. Bei mir sind eine Menge Leute relativ früh gestorben und die hatten nicht die Chance dazu, irgendwie sich was von der Welt anzugucken. Mhm. Und ja, wir leben alle nicht ewig, von daher lieber jetzt machen und sich jetzt was angucken, als wenn man es später bereut oder nur davon träumt sein ganzes Leben lang und nicht macht.
Mhm. Also hast du eher Fernweh als Heimweh?
Ich weiß im Moment gar nicht, wo mein Zuhause ist. Also ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie vom Reisen wiederkommt, dann nochmal umzieht und so, dann hat man auf jeden Fall eine Menge Fernweh. So, ich bin jetzt auf jeden Fall so weit, dass ich gerne irgendwo ein bisschen settlen will und bleiben will, weil zuerst war es Backpacken, dass ich einfach wirklich mit Rucksack von A nach B, von Land zu Land, dann mit einem Camper halt irgendwie, da hat man natürlich schon ein bisschen mehr Klump dabei, aber ist halt auch nicht so ortsgebunden, man muss sich nichts mehr buchen, man schläft halt in seinem Auto, man hat alles dabei, so, es ist ein ganz anderes Reisen. Was ich ja total geil finde. Und ja, jetzt ist es, glaube ich, eher so, dass man dann doch irgendwann ein bisschen ankommen will. Jetzt nicht für immer, aber zumindest erstmal länger an einem Ort bleiben. Mhm. Im Moment ist es der Ort Hamburg und ja, wie gesagt, gerade erst angekommen.
Mhm. Okay. Du wohnst auf St. Pauli, hast du
gesagt? Ich wohne auf St. Pauli und arbeite in Winterhude. Ja.
Weil
ich
find, das ist lustig, weil das ist nicht andersrum ist. Ne?
Nee, ich finde den Kontrast so geil. Also
ja,
so
das ist auf jeden Fall ein Kontrast.
Aus Nepal, also aus diesen Ländern kommen und dann St. Pauli.
Ja, ist eine harte Umstellung gewesen, an die ich mich immer noch gewöhnen muss. Und ja, man gewöhnt sich langsam dran.
Also St. Pauli wird es nicht sein, wo du settelst.
Wahrscheinlich nicht, für länger. Im Moment ist es auf jeden Fall alles ganz gut. Ich nehme es so, wie es kommt, aber bin immer noch relativ flexibel. Genau, mal gucken was so als nächstes kommt.
Was ist denn das nächste Reiseziel?
Wollte ich gerade fragen. Das
nächste Reiseziel?
Also jetzt wirklich, wo es erstmal ums Reisen geht?
Boah, also keine Ahnung, ich mache jetzt noch ein paar Trips, aber das würde ich nicht als Reisen bezeichnen. So. Eigentlich fast jeden Monat in einem anderen Land oder zumindest irgendwie immer mal wieder irgendwo. Aber das ist kein Reisen für mich. Also zum Reisen, mal gucken. Also habe ich noch nichts Längeres geplant.
Du hast es vorhin gesagt, als wir kurz draußen waren, dass du das so streng trennst. Also und davor haben wir das auch schon das Thema gehabt. Also du trennst Privates und Arbeit, du trennst Reisen und Arbeiten. Warum ist das so? Weil das bist ja du alles.
Nee, auf jeden Fall.
Warum ist das so getrennt?
Das bin auf jeden Fall ich, aber wenn man irgendwo hinkommt und, was ich total mag, wenn man irgendwo hinkommt und sich als unbeschriebenes Blatt neu vorstellt. So, man ist nicht Alex Dörfer, Tätowierer, man ist einfach irgendein Typ, der gerade da ist. Und da hat man auf jeden Fall nochmal eine Chance, sich ganz unbefleckt irgendwie vorzustellen und Leute nochmal auf eine ganz andere Weise kennenzulernen, weil als Tätowierer lernst du ja immer die gleichen Leute kennen. Du lernst entweder Tätowierer kennen oder Kunden, wenn du jetzt nur am Arbeiten bist. Beim Reisen bist du komplett nochmal eine eigenstehendere Person. Und wenn man dann irgendwann auf das Thema kommt, was man denn beruflich macht, dann, ja geil, dann machen wir mal eine Tätowierung oder so. Ich mag total gerne auf einem professionellen Level irgendwie die Tätowierung zu machen und dann auch einen Guestspot zu machen in einem richtigen Laden und dann auch wirklich die Kunden in meinem Stil zu tätowieren.
Ja.
Und das dann zeitlich gebunden. So. Mhm. Und wenn ich dann aus dem Guestspot wieder raus bin, dann kann das Reisen wieder weitergehen. Von daher trenne ich das schon ziemlich strikt.
Mhm. Und du hast kein Interesse vor deinem Van mit einer selbstgebastelten Maschine? Nee,
muss ich sagen. Ich finde cool, wenn das Leute können, aber ich bin überhaupt nicht so der flexible Typ. So, ich mag das schon, meinen Arbeitsplatz schön eingerichtet zu haben. Und deshalb mache ich auch nicht so viele Guestspots. So. ja, ich brauche auch immer eine Weile, um mich in einen neuen Arbeitsplatz einzugewöhnen. Deshalb mag ich das total gerne, keine 3-Tages-Guestspots zu machen, sondern vielleicht irgendwo mal eine Woche oder einen Monat hinzugehen, um sich dann auch so ein bisschen einzugrooven und beim Reisen dann halt ein bisschen spontaner sein und das aber schon deutlich zu trennen.
Mhm. Was sind so Guestspots gewesen, die dich geprägt haben? Also wo du sagst, das hat dir wirklich viel gebracht oder es war nicht nur Arbeit?
Also, ja, also Australien auf jeden Fall.
Ja, bei wem warst du da?
Sam Clark, ja. Den habe ich eigentlich durch Zufall kennengelernt, weil ich gerade in der gleichen Stadt oder in dem gleichen Dorf, aber das ist eigentlich echt nicht groß, das ist eine Kleinstadt. Ich hatte ihn irgendwie angeschrieben, hey, keine Ahnung, so hast du Bock, mal einen Kaffee zu trinken? Und hatte dann auch jemanden in Noosa getroffen, der eine Tätowierung von ihm hatte und meinte, ja, ich wollte mal im Laden vorbeigehen. Und der Typ mich ausgelacht, ja, geil, der Typ wohnt auf einer Insel. ich dachte, alles klar, dann gehe ich vielleicht doch nicht vorbei. Dann hat er mich dann angeschrieben, hat gemeint, Alter, du bist hier, wie geil ist das denn? Lass mal treffen. So, und dann haben wir uns getroffen und er sagt, ey, ich will eine Tätowierung von dir. Ich so, ja, ich auch, aber hi erstmal. So, ey, total geil, er war irgendwie Feuer und Flamme direkt, und weil er meine Sachen halt irgendwie geil fand. Das war super, das war halt irgendwie, wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden. Mit ihm und seiner Frau wohnt er halt auf so einer Halbinsel, auf so einer Landzunge, die man aber mit einem Auto relativ schwer erreicht. Von daher holt er seine Kunden mit dem Boot ab und dann haben wir jeden Tag mit dem Boot abgeholt.
Das ist so geil.
Aus einer Woche wurde ein Monat und dann halt irgendwie einen Monat bei dem gewohnt und er nimmt auch keine Guestspots so, weil die Leute dann logischerweise bei ihm zu Hause sein müssen. Mhm. Aber dadurch, dass wir uns so gut verstanden haben, habe ich dann öfters da gearbeitet, ein paar Monate. Und das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Das war was ganz anderes. Der wohnt da halt mitten in der Natur, sind morgens vor der Arbeit surfen gegangen und abends dann halt irgendwie Sonnenuntergang geguckt und ein Bierchen getrunken. Und da wohnen halt auch nicht viele Leute. Also das war echt eine ganz besondere Zeit, die mich auf jeden Fall geprägt hat, wo ich auch gesagt habe, okay, geil, so kann ich auch arbeiten, weil da hatte ich genauso viel zu tun wie hier. Also das war auf jeden Fall schön. Und Barcelona auf jeden Fall, weil die Leute da ich mich mit denen einfach gut angefreundet haben und alle da so offen sind, was man aus so einer deutschen Tätowierkultur ein bisschen vermisst hatte vielleicht.
Mhm. Die Leute von Born Tattoo? Also
auch, aber da gibt es...
Oder was meinst du?
Also, keine Ahnung, so, man lernt da so schnell so viele Leute kennen, dass du, ich war erst im Sacrifice und dann im Born und in beiden Läden sind so viele, haben so viele Leute gearbeitet, dass man halt direkt irgendwie eine Crew hatte mit ganz vielen Leuten und alle haben direkt Lust mit dir was zu machen. Wir gehen dann halt alle eh natürlich ständig essen und es wird getrunken und alle haben gute Laune und Spanier sind halt nochmal ein bisschen... von der Mentalität her schon ein bisschen anders.
Ja, ich hab's gemerkt.
Super, also das war so eine herzliche Stimmung direkt, das war geil und das war ladenübergreifend. Also da waren ganz viele Leute, die von anderen Läden dann dazugekommen sind, ah geil, du bist in der Stadt, lass mal zusammen ein Bier trinken und ja klar, die Jungs von dem anderen Laden kenne ich auch und dann hängen alle zusammen und dann stehst du dann mit 20 Leuten und das war super. Also das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich da machen durfte und dadurch natürlich auch ganz viele Tätowierer, die alle in einem ganz anderen Stil arbeiten und unterschiedliche Sachen machen, kennengelernt. Und das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Von jedem Gast wird auf jeden Fall eine Menge positive Eindrücke mitgenommen.
Aber das ist da, was du auch meintest, dieses Miteinander, was du jetzt hier auch auf Messen vermisst hast, da hast du das halt gespürt. So.
Ja, auf Messen hat man das ja hier auch auf jeden Fall. Ich freue mich auch immer, wenn ich Leute neu kennenlerne oder wenn positive Eindrücke entstehen irgendwie. Hat man hier auch, ich sage nicht, dass es nur im Ausland ist, so, aber das war auf jeden Fall schon eine sehr extreme Variante davon.
Ja. Also als ich hier so Toni und da war, als ich zum Tätowieren war,
das war ja,
so,
du hast es erlebt, ich meine, also für den kann man nur Spaß haben.
Wollte ich gerade sagen, es ging von 0 auf 100, das war ein Fest, ne? Also die Behen zusammen, wenn ich mir dann noch ein paar Leute dazu vorstelle, dann geht das ab.
Also. Auf jeden Fall.
Du hast vorhin gesagt, in so einem Nebensatz, so selbstfindungsmäßiges Reisen.
Das war wirklich nur ein Nebensatz. Das, man reist bestimmt auch aus einem tieferen Grund, aber im Endeffekt ist es erstmal Reisen. Man will raus, man flüchtet wahrscheinlich natürlich irgendwie vom normalen Real Life wahrscheinlich schon, natürlich klar. Aber ansonsten ist erstmal so der Trieb, der das Neue, alles was neu ist, alles was cool ist, man probiert neue Sachen aus, man ist viel spontaner, man lernt Leute kennen, mit denen man wahrscheinlich hier jetzt nie zusammengekommen wäre, ja, weil das einfach ganz andere Charaktere sind, mit denen hättest du hier nie was gemacht, die hättest du von vornherein verurteilt für, weiß ich, ihre Einstellung oder halt irgendwie, keine Ahnung. Beim Reisen sind dann alle irgendwie so ein bisschen gleich und man hat dann wirklich ganz viele Leute kennengelernt, wo man sich am Ende gedacht hat, krass, geil, dass ich sie hier kennengelernt habe, weil zu Hause wäre ich wahrscheinlich nie mit denen irgendwie in Verbindung gekommen.
Ja.
Und ist eine coole Sache so. Und gerade in so vielen Ländern wie Indien, Nepal, Borneo, auch viel Indonesien und so ein paar Ländern, wo halt so dieses Spirituelle immer so ein bisschen mitschwingt, und die auch natürlich religionsmäßig sehr verwurzelt sind, kommt natürlich bei einem selber natürlich auch so diese leichte Stimmung auf. Und ist super interessant, weil man sich dann erstmal mit dem ganzen Zeug ein bisschen mehr beschäftigt und halt irgendwie erstmal richtig das studieren muss, was man da sieht, weil man weiß es ja nicht von vornherein. Deshalb muss man Leute fragen, man muss sich damit beschäftigen, man muss irgendwie sich auf ein bisschen was einlassen, auf neue Meinungen, auf andere Sachen. Man kann nicht alles nur abtun, nachher genau die
Jesus.
Ein bisschen so, sondern man lässt sich da halt ein bisschen mehr drauf ein. Mhm. Und es prägt natürlich einen, man geht dann am Ende als anderer Mensch daraus. So. Das habe ich eher so damit gemeint, jetzt nicht super esoterisch, aber man geht als am Ende auf jeden Fall verändert aus so einer Erfahrung raus.
Mhm. Hast du deswegen, oder das ist jetzt so, hat sich jetzt gerade bei mir so zusammengesetzt, dass du deswegen, also sowas wie die Drawing Challenges und sowas machst, eben wegen dieser Verbindung zu Menschen und das, Vernetzen?
Ja, genau, das war eher so dieses Vernetzen-Ding, weil, wie gesagt, ich bin nach Hamburg gezogen, kannte da erstmal niemanden und habe deshalb mir viel mehr Zeit gegeben, selber irgendwie wieder zurück ins Arbeiten zu kommen, aber erstmal nur 2 Termine die Woche gemacht, und weil ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich wollte mir auch erstmal die Stadt angucken.
Ja.
Und hatte dann auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Zeit zum Malen, weil ich war zwar eine ganze Weile unterwegs, aber ich hatte mein Malzeug nie dabei. So, wirklich, richtig doof eigentlich. Man hätte eigentlich relativ viel Zeit gehabt, aber ich habe es nie dabei gehabt. Von daher hatte ich halt richtig Bock auf wieder mal malen.
Oh, das ist ja auch gut.
Ja, genau. Und dann habe ich halt irgendwie viele Leute gehabt, wie der Falk zum Beispiel, der halt die ganze Zeit Bilder raushaut. Und ich hatte irgendwie nie Zeit dafür, und mir dann auch, wenn ich was für mich selber malen soll, auch mir die Ideen fehlen, so, weil ich dann zu viele Ideen habe.
Mhm.
So, ich fange was an und bin direkt davon dem Thema wieder weg und male was ganz anderes.
Ja.
Dann fange ich das an und denke mir so, ach scheiße, ich mache doch was anderes.
Ja.
Und deshalb hatte ich dann mit ihm gemeint, so, ey, dann lass doch mal das gleiche Bild malen, wenn du eh malst, ich mal auch so. Wir sind zwar am anderen Ende der Welt, aber da war er dann noch in Australien. Dann lass doch einfach mal das gleiche Bild malen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich halt irgendwie das gemalt habe mit ihm, weil es ist die gleiche Idee, ein total unterschiedliches Bild rausgekommen, und ich dann halt ein paar andere Leute gefragt habe, ey, wer hat noch Bock? Ich hab Bock zu malen, habe keine Ahnung, was wir machen sollen.
Aber fragen die Leute dich oder du die Leute?
Beides.
Okay.
Also beides. So, das,
ich habe mich gleich angesprochen. Also diese Frage, wer hat Bock, war so, Alter, was für eine geile Idee.
Du hast dich nicht bitten lassen.
Nein, ich habe es gesehen, ich habe das mit Falk schon gesehen,
ja, genau,
habe ich es nicht so richtig kapiert, dass okay, das ist
so ein... Nee, wir wollten auch gar nicht so ein Instagram-Ding draus machen, sondern es ging wirklich eher darum, egal was passiert, wenn wir beide die gleiche Idee haben, wir machen einen halbwegs ähnlichen Stil, so, aber es kommt wahrscheinlich trotzdem was komplett anderes bei raus. So, machen wir einfach mal beide das gleiche Motiv.
Wer war denn der zweite eigentlich?
Daniel Hofer.
Genau, da bin ich drauf aufmerksam.
Genau, ja, das ist ein paar Leuten jetzt schon gemacht und das macht halt total Spaß. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock, mehr zu machen. Allerdings habe ich jetzt gerade schon wieder so viel zu tun, dass ich wieder nicht dazu komme. Aber ich bin auf jeden Fall heiß. Ich hab richtig Bock, irgendwie mehr so Dinge zu machen, weil es sich selber so ein bisschen... Du musst abliefern, und zwar mit einer Zeitfrist auch noch, was auch noch super gut ist, weil dann legst du das nicht hin und wartest irgendwie 3 Wochen, sondern du versuchst es irgendwie schon fertig zu kriegen. Das ist geil, macht Bock.
Also ich fand es auch so, ich weiß gar nicht, warum das vorher noch nicht so war, aber das war
ja voll, ne?
So dieses 1:1 halt auch, ne? Nicht so eine große Gruppe, sondern man kann relativ zackig sich ein Thema festlegen und dann legt man einfach los.
Genau, jeder ein Schlagwort raus und dann, geil, das machen wir jetzt so, wir sehen uns in 2 Wochen und dann gucken wir, was wir abgeliefert haben.
Also mir hat es auch voll Spaß gemacht, ey. Ich würde mich freuen, dann noch mehr zu sehen. Und
gucken, das ist halt echt geil, weil man dann halt irgendwie die Sachen, so, es kommen ja dann oft schon irgendwie, ja klar, ist ja das gleiche Motiv so, aber es ist halt technisch dann komplett anders umgesetzt und dann schmunzelt man selber so, dann denkt man so, geil, scheiße, das hätte ich auch machen können.
Kann man die jetzt alle bei Beyond Tradition kaufen?
Jetzt so unser
Weil Team, eure unser Challenge Team, ist drauf, ne?
Genau. Bei Beyond. Für, okay. Ja, vielleicht machen wir da noch welche rein, aber die anderen leider noch nicht. Genau, das letzte hatte ich mit Sepp Winter gemacht. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr.
Wo wir gerade beim Namen-Dropping sind, wen feierst du gerade total? Oder wen würdest du erwähnen namentlich, weil du ihn supporten willst oder weil du sagen willst, ey, der ist echt richtig krass, der...
Boah, keine Ahnung, kann ich jetzt mal...
noch zwei Stunden
raushauen. Ich wollte gerade sagen, die restlichen zwei Stunden dann schön mit Namen raushauen. Nee, keine Ahnung, das werden auf jeden Fall eine Menge Namen. Ich finde viele Leute richtig gut. Ich finde, mich interessiert auch einfach stilübergreifend halt auch andere Leute, die jetzt kein Neo-Traditional machen, sondern vielleicht ein bisschen klassischer oder ins Japanische gehend und so, da finde ich auf jeden Fall eine Menge Leute gut. So.
Keinen denn jetzt. Wenn du einen sagst,
sagst genau, du andere nicht. Genau, wenn ich einen sage, sage ich andere nicht.
Das sagt jeder.
Ja, das ist so ein bisschen gemein. Vielleicht fallen sie mir nur gerade in dem Moment nicht ein.
Ja.
So, es gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, die ich ziemlich gut finde.
Okay.
Ihr könnt euch alle angesprochen fühlen.
Oh yeah.
Alle außer.
Alex Dörfler hat mich genannt. unser Podcast heißt ja Augen zu und durch.
Okay, wusste ich gar nicht.
Gut, hast du dich ja genauso gut beschäftigt damit, wie ich.
Ich habe mich super vorbereitet.
Ich weiß, aber ich sollte mich nicht vorbereiten, das war der Plan. Ich bin immer ist einer vorbereitet, damit der andere frei ist zum Fragen. Was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
Augen-zu-und-durch?
Also ein Erlebnis, wo du ein Risiko eingehen musstest, oder was?
Boah, wie gesagt, in den letzten Jahren, das war auf jeden Fall sehr risikoreich und vielen Ländern, wo da echt kein Netz und doppelter Boden ist und was einem dann erstmal so ein bisschen bewusst wird, wenn man in so einer Situation steckt, wo man die vielleicht echt ein bisschen sketchy war, wo man irgendwann rausgeht und denkt, oh, scheiße, das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal machen.
Hast du lebensbedrohliche Situationen denn gehabt? Oder?
Ja? Ja, auf jeden Fall ein paar. Aber da, also gerade in so Entwicklungs- und Schwellenländern braucht man da auch keine großen Ereignisse dazu. Da fährst du einmal mit dem Bus und danach hast du auf jeden Fall ein kleines Trauma hinter dir. Also in Nepal ist auf jeden Fall eine Menge passiert, das ziemlich verrückt war. Aber ja, das sprengt den Rahmen, glaube ich.
Gehört.
Nee, Zeit, Augen zu und durch. Das war letzte Augen zu und durch Ding war wirklich nach Hamburg ziehen. Mhm. Ohne groß nachzudenken. Meine Freundin hat einen Job da angenommen und haben wir gesagt, geil, gehen wir nach Hamburg, probieren es mal aus. Und wenn es halt nicht ist, dann sehen wir halt dann weiter.
Mhm. Aber das ist auch ein Risiko für dich. Es ist nicht so, dass du sagst, ey, mir fällt das übelst leicht, zack, zack.
Ja, man denkt so, weil du warst super oft schon gereist, super früh schon ausgezogen, dass man so denkt, das steckt dann jemand wie du super weg, jetzt einfach dauernd den Ort zu wechseln.
Ja, ich hab kein Problem damit. Also wenn es an mir geht, würde ich jetzt sofort wieder den Ort wechseln. Also ich habe damit kein Problem, so ständig irgendwie woanders zu sein. Auf der anderen Seite ist ja auch irgendwie schön, wenn man irgendwo ein bisschen ankommt. Hamburg hat es dann auf jeden Fall am Anfang oder immer noch macht es einem nicht super leicht jetzt anzukommen, aber zum ladentechnisch zum Beispiel fühle ich mich gerade super wohl. Das ist eine geile Arbeitsatmosphäre, das macht schon Spaß. Mhm. Also da muss man natürlich auch immer das Positive dann in neuen Veränderungen sehen.
Total.
Ich war gespannt, wie du das erzählt hast, dass du triffst einen Entschluss, bist gar nicht so kontrollig und checkst alles ab, sondern dir fliegt doch viel zu. Also das, was du mir jetzt erzählt hast, das sind wirklich so schicksalshafte Fügungen, du kriegst dann das angeboten.
Ja, also wir wollen es nicht herausfordern, aber ich hatte auf jeden Fall, ich würde gerade sagen, ich hatte in den letzten Jahren sehr viel Glück, wo sich einfach Sachen ergeben haben und ich da gar nicht viel selber zu beitragen musste.
Du hast ja auch so einen positiven Vibe, glaube ich.
Ganz lange Liste von Sachen, die irgendwie eine Menge mit Glück und Schicksal zu tun haben, glaube ich, dass mir da einfach eine Menge auch zugeflogen ist.
Aber das stimmt das schon, dass du hast eine positive Lebensentscheidung, du gehst erstmal offen oder ist
es
eigentlich
nur so? Ich versuche es. Also ich glaube, meine Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, eher nicht so. Ich bin jetzt nicht jemand, dem das in die Wiege gelegt wurde, sondern eher so, ich versuche eine positive Grundeinstellung und ein positives Denken am Tag zu legen.
Hilft da so Reisen oder ist es eher so, dass man skeptischer wird, weil da...
Nicht skeptischer, aber Es schärft auf jeden Fall die Kanten. So, man weiß mehr, was man will und was man vor allen Dingen nicht will.
Ja.
So, also es zeigt einem schon, man wird jetzt nicht automatisch irgendwie weltoffener durchs Reisen.
Ja, so dachte
man, ich. Es zeigt einem mehr, was man nicht möchte und was man im Leben möchte. So, in den Sachen wird man so ein bisschen genauer.
Was willst du nicht?
Ich will eine Menge Sachen nicht. So, aber ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt nennen sollte, aber ich will nicht, was will ich nicht? Ich will nicht unglücklich sein. Also ja, deshalb versucht man
halt irgendwie.
Ja, genau, so ein bisschen
auf der Ebene.
Ja, das ist ja natürlich. Da hängt ja alles andere mit dran.
Ja. Ja. Wie sieht das eigentlich aus so mit, wir haben jetzt mehrere Tätowierer gehabt, wo es um Stilwechsel geht, um Entwicklung. Wie ist das bei dir? Also suchst du immer wieder nach Sachen, nach neuen Herausforderungen, oder ist es so, dass du sagst, ich mag die Sachen, so wie ich sie, ich mag die Tradition.
Ich habe mich ja in meinen Sachen ja auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, Sachen vor 5 Jahren anguckt, auch verändert.
Ja. Aber suchst du das
gezielt? Nee, ich glaube, das kommt einfach mit dem, was mir gefällt, was mir nicht mehr gefällt. Sachen, die ich vielleicht zu viel gemacht habe, die ich dann auch irgendwie anders machen will. Da ist das, glaube ich, so eine stetige Entwicklung. So, so ein Kahlschlag.
Mhm.
Du hast ja einen richtigen Kahlschlag gemacht. So. Wäre mir, glaube ich, zu heikel, weil ich dann denke, ja, okay, dann gewinnst du natürlich eine Menge neuer Kunden, aber du verlierst auch eine Menge Kunden, weil die dann sagen, okay, schade, das passt jetzt aber nicht zum Rest. So.
Mhm.
Da bin ich eher so, dass ich mich langsam entwickle und dass ich dann halt irgendwie neben was vielleicht schon älter ist von mir, was Neues daneben setzt und das dann halt so ein bisschen angleiche.
Also so ein natürliches Wachstum ist das.
Genau, genau. Man verändert sich in der Linienstärke, man verändert sich in Motiven, die Art, wie man Gesichter malt. Aber ich bin auch sehr, einen Tag mag ich es ein bisschen klassischer, den anderen Tag rasse ich ein bisschen mehr neomäßig aus und
du bist jetzt noch nicht so satt, dass du so sagst, noch eine Indianerin mit Kopfschmuck.
Nö, ich stehe eigentlich drauf, wenn die Sachen sich wiederholen, weil dann hat man halt die Chance, in vielen verschiedenen Varianten das gleiche Motiv darzustellen.
Was ist das Maximum?
Das Maximum ist auf jeden Fall dann irgendwie, wenn diese Sachen sich dann auch schon in der Terminreihenfolge wiederholen. Wenn dann halt irgendwie die Woche, ich hatte eine Zeit lang, hatte ich Wölfe so oft gemacht, dass ich einfach keine Pose mehr gefunden habe, wie ich den noch machen soll. Also, und dann halt irgendwie 10-mal den gleichen Wolf bezeichnet und dann 2-mal die Woche einen Wolf gehabt irgendwie. Oder der Wolf ist jetzt nur ein Beispiel, aber da haben sich auf jeden Fall ein paar Motive so oft wiederholt, dass man dann auch keinen Bock mehr hat. Und dann irgendwann hat man eine ganze Zeit lang keine mehr gemacht, weil man auch natürlich seinen Kunden anders Termine angenommen hat oder so. Aber irgendwann kommt dann die Zeit wieder, wo dann wieder mal ein Wolf drin ist und dann denkst du, geil, Alter, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt mache ich den nämlich nochmal ganz anders.
Für sich
selber ganz anders. So.
Was lehnst du ab?
Alles, was nicht mein Stil ist. Also,
keine Ahnung. Aber nee, wenn es in deinem, genau, inhaltlich, so...
Inhaltlich?
Nee, dass du sagst...
Ja, da gibt's grundlegend lehne ich erstmal nichts ab. Oder die sollen mir erstmal so erzählen, was sie haben möchten. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Idee ist völlig beschissen, so dann unterhalte ich mich mit denen und sage, ey, pass auf, wir können das so und so machen, was hältst du da und davon? Und dann, man findet da auf jeden Fall einen Weg. Also so grundlegend, dass ich dann sage, Alter, vergiss es, mache ich jetzt nicht. Also abgesehen jetzt von irgendwelchen politischen Sachen oder sowas, aber so motivmäßig erstmal grundlegend gar nichts. Oder gucke ich dann erstmal an, was man noch draus machen kann.
Mhm.
Ich habe so durch das in seiner Reisephase mitbekommen, dass so östliche Ikonen, hinduistische Gottheiten
oder sowas, das kommt. Kunst und kunsthandwerksmäßig ist natürlich in solchen Ländern Reisen als Tätowierer völlige Reizüberflutung. So, das ist einfach geil. So, man muss das, ich habe mir richtig in so einem Buch irgendwie alles aufgeschrieben und dazu kleine Skizzen angefertigt, weil ich so viel auch gar nicht wusste und mich erstmal in das komplette Thema irgendwie einlesen musste, weil da so viele Informationen auf einen zuge brechend kam, dass man erstmal alles so ein bisschen verarbeiten musste und dann natürlich prägt sein soll. Man hatte noch Bock, geil, so eine zeichne ich auch mal, sowas male ich auch mal, so in die Richtung, könnte ich auch mal was machen, geiles Farbschema hier, so und so. Da probiert man sich dann natürlich auch ein bisschen aus. Das ist ja quasi ein Füllhorn an neuen Informationen, die da irgendwie für dich eröffnet werden. So, da kann man auf jeden Fall eine Menge damit anfangen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, da in die Richtung will ich mich darauf spezialisieren, sondern es ist halt eine
Sache. Wie gesagt, ich schleiche das bei meinen Motiven so ein bisschen mit ein. So, und versuche da irgendwie manche Motive, wo es dazu passt, irgendwie so einen leichten Touch davon mit einfließen zu lassen, weil es ich selber auch ästhetisch finde und cool. Und das in eine schöne Richtung geht und da versuche ich das in die Motive so ein bisschen mit einzubauen, aber ich sage jetzt nicht, dass ich, wie gesagt, ich bin nicht so der Kahlschlag-Typ, so, oder ich sage jetzt nicht, nur weil ich jetzt einmal eine Reise gemacht habe in einem Land, wo mich irgendwie die Kultur inspiriert hat, dass ich jetzt nur noch so ein Zeug mache.
Ich merke das, du magst diese Auswahl, ne? Diese Freiheit.
Genau, so ein bisschen was von allem mitnehmen, weil ich war auch ja nicht nur in einem Land, ich war ja in ganz vielen Ländern und die haben alle eine andere Sache. Von Maori bis nach Marokko, die Berberkultur und in Indien Hinduismus, tibetischer Buddhismus, das sind alles Sachen, da gibt es künstlerisch so eine Menge rauszuziehen und da will ich mich nie auf irgendwas festlegen.
Aber du suchst beim Reisen nicht speziell nach Tätowierungen, nach Menschen, die tätowieren, um da
nicht,
jetzt...
Nicht nach Tätowierungen, sondern...
Jeden Ritus beim Tätowieren in jedem Land kennenzulernen.
Nee, das Tätowieren interessiert mich eigentlich nicht so viel. Klar, ich gucke mir in den Ländern dann schon die...
Du rufst die Kultur an.
Tempel und Kultur an und das hängt ja alles so ein bisschen...
Und das überträgst du dann.
Das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Oft gehört dann auch Tätowieren dazu, aber... ja, da gehören auch noch eine ganze Menge dazu. Die Tattoo-Motive kommen ja nicht von der Tätowierung an sich, sondern die kommen ja auch von anderen Kulten, die in der Geschichte und in der Kultur schon viel länger verwurzelt sind. Und da guckt man sich natürlich dann alles dazu an und nicht nur den Fokus aufs Tätowieren.
So ein bisschen Bildungsreise-mäßig.
Ist auf jeden Fall Bildungsreise, natürlich, klar.
Bildungsreise mit Alex Dörfler. Sehr ein gutes Business auch.
Ja, cool. Also auf jeden Fall, also dieses Verfolgen, wo du bist, wie dann dieser Einfluss ist, hat mir das auch näher gebracht, weil ich hatte keinen Zugang dazu. Ey, und mal zu sehen...
Ich ja auch selber nicht. Ja. Ne? Bei mir kam das ja alles total spontan. Ich habe keinen einzigen Flug vorher gebucht. Ich bin ja in jedes Land irgendwie Kopf durch die Wand mäßig eingereist. Und hatte auch ganz andere Pläne. Ich wollte dann noch nach nach Bhutan und konnte da nicht einreisen, weil... das Visum zu teuer gewesen wäre und dann bin ich länger in Nepal geblieben. Dadurch habe ich viel mehr in Nepal gemacht und habe nochmal ganz andere Ecken kennengelernt. Oder, keine Ahnung, habe keinen Flug gebucht gehabt. Dadurch bin ich nach Neuseeland gekommen irgendwie, weil ich den Flug am Flughafen irgendwie spontan so ausgewürfelt habe quasi. Und dann in Borneo gelandet, weil es sich irgendwie ergeben hat. Und keine Ahnung, in Borneo eine geile Zeit gehabt. Und ganz, ganz viele Sachen, die total spontan passiert sind, die hättest du mir die eine Woche vorher erzählt, ich noch gar nicht so in Erwägung gezogen hätte. Mhm. Also das ist alles sehr, sehr homogen gewachsen irgendwie. So. Und auch wie lange ich unterwegs bin, das habe ich natürlich auch vom Geld abhängig gemacht. Und wann kann ich wo arbeiten und... habe aber sehr low budget immer gelebt und dadurch auch einfach so einen Trip in die Länge ziehen können.
Deswegen muss man noch nicht so viel arbeiten, dann einfach
als so,
Standard niedrig.
Genau, wenn du da irgendwie in Asien, ich meine, keine Ahnung, so bezahlst für eine Mahlzeit 1 Euro oder 2 Euro und bezahlst für eine Nacht irgendwie unter 5 Euro. So, wenn man das alles vorher mit Booking.com bucht, dann ist es natürlich teurer, aber wenn man überall spontan hingeht, zu so einer Familie, hast ein Zimmer frei, so, dann bezahlst du da, dann sagt die ja, umgerechnet 5 Dollar, dann sagst du, ey, ich zahle nur 3 und dann einigt man sich auf den Mittelwert und keine Ahnung. So.
Ja, gehört eine Portion Vertrauen halt dazu, ne? Zu sagen, ich gehe nicht in die Kontrolle und buche das alles durch, sondern ich gebe mich doch ein bisschen hin. So.
Ja, ich meine, das kommt automatisch so. Ich hatte von Anfang an nichts gebucht, klar, bei mir war das irgendwie schon, ich wollte das halt irgendwie so machen, aber musste natürlich auch erstmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Aber es funktioniert und es funktioniert überall auf der Welt. So. Das hat gut geklappt zumindest. Vielleicht hatte ich auch einfach nur jedes Mal so viel Glück, da war auf jeden Fall eine Menge Situationen, wo ich einfach nur
du bist ein Glückspilz.
Ja, wie gesagt, wir wollen hier nichts
beschreien,
aber da war auf jeden Fall eine Menge Glück dabei.
Schön.
Ich würde es Vertrauen nennen.
Bist du neidisch? Du siehst so, nee, du guckst ihn auch so an.
Ja, ich finde es so, total inspirierend. So, weil ich ja aus, ich bin Kontrolltyp.
Ich weiß, du bist auch voll wirklich gerade gefühlt für mich das völlige Gegenteil.
Und ich merke das halt auch voll, dieses, was, wie du da so in Sachen reingehst, dieses Vertrauensvolle.
Ja, also man muss sich da selber, es hört sich jetzt natürlich erzählen, total toll und irgendwie auch so ein romantischer Gedanke.
Voll.
Aber man muss sich da auch bewusst drauf einstellen, wenn man vor Ort ist und ich, ungefähr die Hälfte von der Zeit war ich mit meiner Freundin unterwegs, da erlebt man so ein Land auch nochmal ganz anders und die Hälfte allein und man muss halt echt sagen, man muss auch erstmal mit diesem Alleinsein die ganze Zeit umgehen können. So, in manchen Ländern ist man wirklich komplett allein irgendwie und man muss sich auch so ein bisschen, man muss dieses Alleinsein auch schön finden. Mhm. So, ich finde das auf jeden Fall auch gut, aber da gehört eine gewisse Zeit dazu, erstmal zu akzeptieren, ich bin jetzt allein und das ist auch gut so. So, und dann kann man sich ja eine super Zeit machen und im Endeffekt, sobald man sich damit abgefunden hat, strahlt man das so sehr aus, dass man eigentlich nie alleine ist, so dass immer irgendwelche Leute um sich rum, du lernst so schnell Leute überall kennen, die genau das Gleiche machen. So, und,
aber wenn man sich abgefunden hat, ne? Ich glaube,
genau, wenn man sich abgefunden hat, das, ja. Und diese Zeit vorher erstmal, ich bin auch braun gebrannt aus Indonesien irgendwie blauäugig nach Neuseeland geflogen und stand da und hab gemerkt, fuck, hier ist ja Winter. So, das war im deutschen Sommer, ne? Wo ich mir dachte, ja, fuck, das habe ich irgendwie nicht mit eingerechnet. Was mache ich jetzt hier so? Dann wollte ich wandern gehen und hab mir da die ganzen Pässe angeguckt und so und die waren dann alle mit Lawinen gefahren und halt zugeschneit und waren halt zu, diese ganzen Wanderrouten. Im Endeffekt war ich die ganze Zeit surfen, was ich in Neuseeland irgendwie gar nicht so viel auf dem Schirm hatte. Also, es war super, es war eine mega geile Zeit zurückblickend. Ich habe da einen coolen Typen kennengelernt aus Amsterdam, mit dem ich richtig lange unterwegs war und in jedem Land kann ich dir 1000 Geschichten erzählen, weil sich alles so ergeben hat und man eigentlich nicht viel geplant hat, aber genau das dann irgendwie am Ende den Reiz ausgemacht hat.
Aber
man musste sich ja an manchen Stellen auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile akklimatisieren und auch darauf einstellen, dass man jetzt da zum Beispiel alleine ist oder dass man, dass es halt so ein Wetter ist oder weiß ich was.
Hast du, einen Rückflug gab es erstmal nie, bis zu dem Zeitpunkt, wo man wieder zurückfliegen wollte?
Genau.
Und muss man sich dann hier wieder zum Zurückkommen akklimatisieren?
Ich habe mich langsam rangetastet bei beiden Malen, bei beiden längeren Reisen. Einmal bin ich von Nepal, wo ich angefangen habe, habe ich auch wieder die Reise geendet. So, das war mir wichtig, weil ich da zum ersten Mal allein war und dann beim zweiten Mal mit meiner Freundin allein, um ihr das zu zeigen, so, weil das mich so von allen Ländern am meisten geprägt hatte. Mhm. Und danach, um nicht von Nepal direkt nach Deutschland zu fliegen, weil das wäre auf jeden Fall ein Kulturschock gewesen, nochmal eine andere Kultur, die natürlich ganz anders ist und auch westlich, habe ich danach erstmal Barcelona gemacht und war dann erstmal einen Monat in Barcelona. Und da nochmal was ganz anderes irgendwie. Und wie gesagt, mit den guten Jungs, die da auf jeden Fall gute Laune verbreiten, das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Und beim letzten Mal bin ich ja zurückgefahren, da bin ich ja ganz langsam Marokko, Portugal, Spanien, in Spanien länger gewesen und dann über die Schweiz nach Hause und dann quasi so langsam rangetastet. Mhm. Aber klar, Wiederkommen ist immer schwierig.
Mhm. So. Apropos wieder, wie ist das, wenn du so lange nicht tätowierst, lange nicht zeichnest, wie kommt man wieder, hast du Technik, da wieder reinzukommen?
Alter, ich sag's ja, keine Ahnung.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
Manchmal ist es richtig hart, Australien zum Beispiel, weil macht auch viel der Raum aus. Ich stelle meine Maschinen viel nach Gehör ein und wenn du in einem anderen Raum arbeitest, deine Maschine sich komplett anders anhört, so, dann denkst du erstmal, alles ist falsch. So. In Australien lief dann die Maschine auch noch auf einer anderen Voltzahl, weil der Strom eine andere Stromspannung hat und es war auf jeden Fall alles so, fuck, ich kann nicht mehr tätowieren. So, jetzt war ich seit 4 Monaten irgendwie, das längste war immer so 4 Monate. Also meistens so 2 bis 3 Monate, aber das längste waren so 4 Monate, öfters halt, nicht mehr am Tätowieren. Und dann bin ich so die ersten Mal wirklich so, fuck, ich glaube, ich kann das nicht mehr.
Und, wie lange dauert das dann innerhalb der... Also
kommt von in Australien, wie gesagt, da war es halt echt so, dass die Maschinen so anders liefen, dass ich mich echt mal komplett anders umgewöhnen musste, habe dann auch andere Maschinen benutzt. Und komplett wieder zurück zur Spule und dann halt wieder eine andere Maschine ausprobiert und so. Und da hat es ein bisschen gedauert und zum Beispiel zurück nach Barcelona dann nach so einer langen Zeit, nach 4 Monaten nicht arbeiten oder so, war so ein erster, zweiter Tag und war so, bam, ich bin wieder zurück, macht voll Bock, ist mega geil. So, das war halt irgendwie so, klar, wenn du die ersten 2, 3 Tätowierungen gleich Erfolgserlebnisse hast, dann weißt du einfach, geil, ich bin jetzt wieder auf meinem sicheren Boden so, und das hat einfach super Spaß gemacht. So, das war einfach, man hat dann richtig Tätowieren vermisst. So. Ich vermisse das überhaupt nicht, wenn ich am Reisen bin. Ja. Wenn ich unterwegs bin, dann will ich auch den Moment so genießen, ohne irgendwie an irgendwas denken zu müssen. Und irgendwie hat man auch jeden Tag was zu tun, obwohl man gar nicht so viel rückblickend macht. So. Aber man hat schon immer was zu tun. Und da vermisst man das Tätowieren aber überhaupt nicht. Und wenn man dann wieder zurück beim Tätowieren ist, dann ist es einfach so geil, das war super, das habe ich richtig vermisst. Jetzt habe ich auch wieder richtig Energie, jetzt habe ich auch wieder richtig Bock, irgendwie einen frischen Wind und neue Designs zu zeichnen, irgendwie meine neuen Eindrücke in die Tätowierung irgendwie umzusetzen. Mhm.
Ja, das habe ich auch festgestellt, so dieses, wenn man Zeit hat zum Aufladen, also wenn man Sachen komplett das Tätowieren weglässt, dass man lädt sich richtig auf, oder ich lade mich richtig auf, und kann dann wieder neu starten. Und ohne diese Pausen ist es halt einfach so ein Abarbeiten. Zeichnerisch bist du denn aber fit? Du musst nicht noch 1000 Skizzen machen, um wieder reinzukommen, sondern...
Nee, ich mache meistens, wenn ich länger nicht gearbeitet habe und dann auf dem Guestspot oder nach Hause kommen, erstmal wieder Termine annehmen, dann habe ich ja eh Zeit vorher. Von da bereite ich das dann so vor, dass ich so eine Seite, also entweder eine große Seite oder halt irgendwie so 10 Wanna-Do-Dinger irgendwie macht, dass ich so ein paar Sachen schon vorbereite, dass ich den Leuten ein bisschen was rausgebe. Hier in die Richtung will ich vielleicht ein bisschen mehr gehen.
Ja.
Aber wie ich schon gesagt habe, so, sobald die dann angenommen werden, verändere ich die dann auch nochmal 3-mal, weil ich die Zeichnung schon wieder scheiße finde. Ja.
Also du kümmerst dich auch erst wieder, wenn du zurück bist, um die Termine.
Ja.
Du machst nicht schon 4 Wochen, bevor du zurückkommst, fängst du schon wieder
so eine Woche,
an.
So eine Woche, 2 Wochen vielleicht vorher.
Vorlaufen.
Je nachdem, wie Zeit und Kapazität und so. Aber ja, klar, so ein bisschen vor kümmere ich mich da wieder drum, aber während irgendwie, währenddessen eigentlich gar nicht.
Mhm. Krass. Sebastian, hast du noch Fragen?
Ich bin so richtig inspiriert.
Also, ich würde jetzt auch gerne reisen.
Ja, das war so richtig so.
Scheiße, ich bin angestellt. In einem,
ja, ich auch.
Angestellt.
Ich bin quasi jetzt auch nicht mehr. Nee, aber. Ich hätte auch wieder Bock eigentlich.
Ja,
jetzt, wo ich so dran bin.
Weil du so angestellt
bist. Lass uns alle rein in den Wellen und
rausziehen. Genau.
Ja, aber ich habe auf jeden Fall so einen Eindruck bekommen, weil es ist eine ganz andere Art zu leben. Und ich habe das über Instagram verfolgt und hatte nicht so den Einstieg. Ich hatte eher Fragen, wie das wohl ist. Und du konntest es jetzt so voll rüberbringen, so wie das ist, oder das Gefühl mir nahe bringen. Und es war voll schön.
Voll schön, Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du gekommen bist. 6 Stunden Autofahrt.
Von Hamburg vor allen
Dingen.
Das ist gar nicht so weit.
Super, ich will dich auch von Hamburg 6 Stunden nach Berlin zu fahren. Ja. Das war der Alex Dörfler und der hat auch einen Instagram-Account, falls ihr ihm schreiben wollt. Und,
kurz und knapp.
Kurz und knapp. Was?
Danke.
Wenn die Nachrichten mal darum meinte, kurz und knapp, bitte.
Bitte schreibt sehr kurze Nachrichten. Ihr habt später dann nochmal die Chance, was auszuführen.
Ja.
Kurz vor dem Termin. Nee. Tschüss und gute Nacht.